Okay. Willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von unserem Podcast.
Und ich weiß, ja, es ist die Folge 10.
Oh, diesmal wissen wir sogar, wo wir sind. Ja. Ich hätte es nicht gewusst, muss ich leider Real Talk sagen. Aber ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist das erste Mal, dass wir wieder hier sitzen können und uns unterhalten seit ein paar Wochen tatsächlich. Jetzt haben wir schon eine Weile nicht mehr hier gesessen. Und wir haben ordentlich was durchgemacht. Wie liefen deine letzten zwei Wochen so?
Leute, ohne Witz, bleibt einfach gesund. Wascht euch die Hände, desinfiziert sie, Amen. Geht in eigene Quarantäne, zieht euch vielleicht mal sogar eine Maske an oder sowas, wenn ihr merkt, so, ey, das wird gerade ein bisschen komisch oder sowas. Mhm. Aber Gesundheit ist so wichtig, Mann. Ja. Ich meine, Ich war tatsächlich einfach nur ein paar Tage jetzt mal krank. Mhm. So, ne?
Männergrippe.
Hör auf, Alter. Ohne Witz, dass ich hab's jetzt ein paar Mal schon gesagt, das Einzige, dass ich nicht halluziniert habe, war noch das Einzige. Mhm. Mir ging's nur noch ein einziges Mal in meinem Leben schlechter als jetzt.
Das ist verrückt.
Das hört man so ein bisschen an meiner Stimme noch. Ich werde auch bestimmt ein oder zweimal husten. Also schön hier Hand vom Mund und so. Ne? Nein, wir haben auch einen Bildungsauftrag dann.
Das sah komisch aus. Das sah
Warum? Alle, die nur zuhören, ja, confusing, schaut mal rein. Einfach auf der Whitebox.
Oh nein, na gut.
Ja, also, ich war fast tot und bin wieder aufgestanden. Jetzt gerade irgendwie anwesend.
Sehr gut.
Aber für mich viel interessanter war, nein, ich sag's mal, also ich hier, Arthur, Kamera 1, hier. Er hier, ne, sitzt und, Prüfungsphase, ich hoffe, ich habe mich vorbereitet. Und natürlich voll angestrengt. Die ist das einfach mal. Warte, Dogmatik 1. Das war wohl deine Zeit, ne?
Ja, ja. Also, das war wirklich gesegnet von Gott, weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich Prüfungsangst habe oder sowas, so wie Leute, die das halt wirklich irgendwie haben. Aber ich habe schon so keinen Bock auf Prüfungen immer so. Das stresst mich einfach. Mhm. Aber ich glaube, es ist mehr so dieses, weil man sich dann noch intensiver vorbereiten muss und so. Mhm, und ich das so gewohnt bin vom Abi noch und von Mittelstufe, dass ich immer halt durchgefallen bin irgendwie. Aber mich gerade so durchgeschlängelt habe. Früher habe ich aber halt auch immer noch gespickt und so. Nur deswegen bin ich, glaube ich, nicht so durchgefallen bei vielen Sachen.
Die Lehrer jetzt, waren gnädig.
Ja, so fast ja. Jetzt kann ich es aber nicht mehr machen. Zumindest kann ich das moralisch nicht machen, weil so, ich möchte hier gerade für Gott studieren und was wirklich lernen. Wenn ich jetzt hier spicken würde, dann wäre ich einfach ein Hengi. Aber ich habe mich tatsächlich mal gut vorbereitet für Prüfungen, weil die ersten zwei Semester musste ich erstmal wieder lernen, wie man überhaupt lernt. So, ich habe so lange ja vorher, ich habe 2019 Abi gemacht und dann habe ich jetzt ja bis 2024 bin ich gekommen, oder? Habe ich gar nichts gemacht. So, und Modedesign, das Studium, wo ich gemacht habe, das war ja auch nicht viel Lernen, sondern das war halt Machen einfach so.
Ja.
Wobei auch Lernen dabei war, aber das war ja was ganz anderes. Und jetzt war ich so hier und so viel Theorie und dann habe ich eh noch viel am Campus immer zu tun und so. Und jetzt dieses Semester habe ich es echt mal hingekriegt, mich einfach mal auf meinen Poppes zu setzen, ne, sag ich mal auf Hessisch.
Hessisch, der Bubble, ne?
Und dann habe ich da gesessen und dann habe ich mich mal auseinandergesetzt mit dem ganzen Sachen, weil ich da mal hier mal lesen musste, nicht? Und dann habe ich wirklich mir auch mal Sachen gemerkt. Und letztes Jahr, wo ich in Kirchengeschichte durchgefallen bin, in der Prüfung.
Bei René?
Ja, hatte ich diesmal sogar eine 2. So, und das war ein 90 Seiten Skript. Das ist schon crazy. Und ja, ich hab's hinbekommen, endlich mal die Sachen auch zu verstehen. Und das war mir aber auch ein wichtiges Thema, weil das war so Kirchengeschichte 1, also das ist so direkt quasi nach Jesus bis, ja, sagen wir mal, ich glaube bis 500 nach Christus ging das ungefähr, der Zeitframe. Also da war dann auch so, ne, das Sonntagsgesetz und diese ganzen Sachen sind eh interessant.
Na klar.
So sollte ich schon wissen, so auch für meine History. Und das ist schon cool, dann zu sehen, so, boah, der erste Papst, diese ganzen Dinge. Und vielleicht hat es mir auch deswegen, war es mir deswegen auch leichter, dass ich mir die Sachen gemerkt habe, weil es mich auch interessiert hat. Aber ja, dann habe ich da sogar eine 2 und dann hatte ich da eine 1 und da hatte ich noch eine 1 und da hatte ich noch eine 2. Und
warte mal, was für eine 2? Die 1, davon hast du gar nicht erzählt.
Ich habe noch 1,7 ist eine 2, oder? Ist eine 1,7 noch?
Wenn eine 1 steht, ist eine 1, ist mir egal. So.
Okay. Change my mind. Vielleicht hatte ich auch eine glatte 1 in Erziehung. Also Philosophie der Pädagogik in Erziehung bei Yvonne. Weil meine Endnote ist eine 1,7. Also ich, vielleicht war auch die Prüfung auch eine 1, weil ich hatte in meiner Abgabe, die ich abgegeben habe, hatte ich eine 2 nur. Also vielleicht war die Prüfung auch eine glatte 1.
Und rein rechnerisch 1,5.
Dann, was hatte ich noch für eine Prüfung? Evangelien habe ich noch nicht zurückbekommen. Das wird aber keine 1 auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich da nicht durchgefallen bin.
Ey, 4 gewinnt.
Ja, ja, ich hoffe es wenigstens. So, weil da war viel, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit auswendig lernen, Bibelverse zumindest, wenn es so mehrere Sachen sind. Und die konnte ich nicht auswendig. Und dann war da noch so eine Frage zu einem Thema, wo ich gar keine Ahnung hatte, das habe ich mir gar nicht angeschaut. Die anderen zwei Aufgaben.
Du hast auf die Rückseite geguckt?
Habe ich ausgefüllt. Also ich hab eh eigentlich alles ausgefüllt, weil ich dachte mir so, schon in der Schule damals, ich werde niemals eine Arbeit abgeben, wo ich nichts drauf schreibe, außer ich habe halt wirklich gar keine Ahnung. So, ne? Weil vielleicht reicht es dem Lehrer, vielleicht gibt es irgendwie sowas.
Ich habe damals, ich habe ja eine Ausbildung zum Elektronik für Betriebstechnik und dann war ich in der Zwischenprüfung, die zu 40% gezählt hat. Und dann haben wir in der praktischen Prüfung, hatten wir auch einen theoretischen Teil. Wir hatten natürlich auch einen volltheoretischen. Und dort hatten wir so eine Aufgabe im Prinzip, wonach wir unser Prüfungsset gebaut haben. Und dann mussten wir es umbauen während der Prüfung. Und dann musste man natürlich auch seine Dokumente dann nachziehen. Und ich habe mit 92% bestanden. Stark. Ich glaube, 92% war schon eine 1.
Ich glaube schon.
Keine Ahnung. Und ich habe so krass Ärger bekommen von meinem Meister damals, ne? Weil er gesagt hat, du Vollidiot. Ich blieb das nicht, außer ich zitiere. Du hättest auch 100% haben können, hättest dich mal auf den Marsch gesetzt. Und einfach nur den Anspruch zu haben, so auszufüllen. Ja, und so. Ja, ja. Ich war auch der Einzige, der on time abgegeben hat schon. Übrigens beim Teil 2, also in der Abschlussprüfung, die zu 60% halt gezählt hat, dann auch. Aber da habe ich 99% gemacht. Stark, also, ne? Und das war so krass einfach nur, dass der sich so aufgeregt hat, obwohl ich 92% hätte. Aber ich meine, einerseits, okay, ich hätte einfach mal im Heft einfach die paar Sachen ausfüllen müssen, weil alles andere war perfekt bei mir. Ich hätte damals auch schon 100% haben können. Oder gesagt, 100% nie, ne? Aber dieses guck auf die Rückseite, das hat sich bei mir eingebrannt, so gefühlt.
Ja, ja, das ist wichtig. Also sowas ist mir zum Glück noch nie passiert, dass ich irgendwie was einfach überlesen habe oder eine Seite geskippt habe oder sowas, Gott sei Dank. Aber nein, ich stehe jetzt nicht auf. Meine Uhr hat mir gerade gesagt, es ist Zeit, sich mal wieder zu bewegen.
Also, Frau Dr. Dominik Thompson, du hast einen guten Einfluss hier. Also.
Ich mache, jeden Tag mache ich meine 10.000 Schritte. Falls du zuhörst, ja, genau. Ich
mach Shoutout.
Genau. Und meine Kalorien und dies, das, genau, ich mache. Aber diesmal habe ich mal was.
Okay,
ich hab jetzt mal ein paar Fragen für dich, mein Freund. Oh yeah.
Okay, warte, okay. Ich mach mich bereit.
Ja.
Ist meine Schminke gut?
Ja. Es sind Entweder-Oder-Fragen.
Okay.
Okay, die sind nicht so tiefe Sachen wie bei dir letztes Mal, aber wir fangen einfach mal an. Nie wieder Musik hören. Oder nie wieder Filme und Serien schauen.
Musik weg.
Musik weg.
Weißt du warum? Hä? In Filmen gibt's Musik.
Aber ist dann der Film ohne Musik? Das wäre halt dann richtig kacke.
Das ist so. Aber nicht in der Frage.
Ja, ja. Aber das wäre dann schon wack eigentlich. Dann.
Ich meine, Musik ist ja wirklich, was du zurücklehnen, mal chillen, im Auto anschmeißt. Ja. Boah, Bro, ich habe auf unseren nächsten Roadtrip schon so Bock, ne, Alter. Aber egal, das ist nächstes Thema. Ja. Aber ein Film ohne Musik geht ja gar nicht.
Ja. Ja, ich meine, okay. Schwach.
Es also gibt Stummfilm. Auch, ich wollte gerade sagen. Chaplin. Der ist. Bro, Stummfilm.
Aber so ein Stummfilm auch ohne Untertitel und so.
Die machen da die ganze Zeit nur so. Stummfilmfunk. Also, die sind immer musikalisch untermalt gewesen. Die
ach, haben stimmt, die haben ja nur nicht geredet. Ja, bruh, das war ja dann immer so diese
Cartoon-Musik. Das ist kein Taubstummfilm, sondern
genau. Okay.
Nee, wobei, wo du sagst, Charlie Chaplin, wenn man sich seine Dinge anguckt, die er gemacht hat, das hat geprägt und das hält bis heute, vor allem Spannungsaufbau und solche Sachen. Sorry, das ist ein bisschen nerdig jetzt, aber ihr wisst ja.
Das sind wir.
Ja, ihr habt ja eingeschaltet, selber genau. Schon. Ja, schon krass. Ihr müsst ihr mal ein paar Sachen zeigen, so, was man von ihm kennt. Also Charlie Chaplin ist immer so ein bisschen die Witzfigur, aber der hat Film geprägt, aber übel.
Ja, mein Opa hat viel sowas früher geguckt und es gab auch noch so einen, das waren so, also natürlich auch Dick und Doof, so, ne, diese Sachen, aber das gab noch so einen Film oder noch so einen Schauspieler, der hat. Boah, das ist so auch dann so 70er oder vorher noch.
Chuck Norris.
Nee, das war so auch ein Comedian. Und der hat so, da gab es eine Szene, ich weiß es noch. Mhm. Der hat so einen Teller gehabt und der hatte kein Geld so in diesem Restaurant und er hat nur eine einzige Bohne bekommen. Und dann hat er gesagt, ob er Ketchup dazu haben darf und er hat so Ketchup drauf gemacht und den ganzen Teller voll Ketchup dann gehabt und so. Und ich weiß noch, als Kind habe ich mich kaputt gelacht, wie er dann da so diese Bohne geschnitten hat, als wäre das so ein Steak und so. Aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ist auch egal. Meine Antwort wäre, glaube ich, aber ich bin schon noch mehr Musikmensch, glaube ich, als du. Ich glaube, ich würde nie wieder einen Film oder eine Serie schauen. Aber
ich muss was erzählen. Warum ist mir diese Antwort so leicht gefallen?
Ja.
Mein erstes Auto. Mhm. 1994er C-Klasse. Weiß. Viergang, 2,2 Liter Diesel. 90 PS.
Ich habe keine Ahnung von Auto.
Boah. Stell dir vor, als 20-Jähriger die erste Karre einen Mercedes zu nennen.
Das ist krank.
Ohne Witz, das ist dieselbe Baureihe wie von 50 Cent von Get Rich or Die Tryin'. Er hat den S500er gehabt, nicht die gleiche Baureihe, nur als C-Klasse halt, ne? Der ganz kleine Bruder. Also, ne? Selbe Farbe und du sitzt in deiner Karre und du bist der König der Welt. Immer Musik gehört, immer voll laut und dann nach einem Hauskreis Kollegen nach Hause gefahren, 140 km/h in der Innenstadt geballert, von der Musik gepusht und getrieben. Ding zersägt.
Ah, stark.
Hart. Verstehst du? Ja. Und deswegen habe ich für mich, und das war für mich auch der Grund dieses übermäßigen Fahrens.
Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, ich muss mich von Musik distanzieren, weil sie mich viel zu krass beeinflusst, okay, aber ich liebe Musik. Musik ist so wichtig für mich eigentlich, weil es manchmal in einer Welt, die einen taub hält, emotionsmäßig gesehen so, kann Musik einen wieder zum Lächeln oder zum Weinen mal bringen. Ja. Und zum Träumen. Ja, deswegen fällt mir das schwer, aber andererseits habe ich die Erfahrung gemacht. Deswegen,
ich check schon. Ne? Ich glaube, ich würde sagen, ich würde lieber noch Musik hören. Ich meine, weil ich bin halt auch Musiker, aber ich würde auch gerne Filme machen der Zukunft. Ich würde gerne so an sowas arbeiten, so auch. Ich hätte gerne irgendwann vielleicht meine eigene Anime-Serie oder meine eigene Filme so richtig.
Mit Project Revelation. Ich habe ja gesagt, ich wusste.
Ja. Ja, kommt bald.
Bald. Ostern.
April oder so.
Ostern.
aber ich glaube, wenn ich Musik noch hätte.
Ich hoffe, es checkt wenigstens einer da draußen.
Ich denke einfach, wir sind geistesgestört, aber das ist auch okay.
Wie gesagt, selber schuld.
Ja. Aber ich glaube, ich könnte eher Filme und Serien weglassen und würde dann halt einfach so Bücher lesen, Comics lesen und sowas. Sowas mache ich ja eh. Meistens ist natürlich Anime und Film irgendwie cooler so, aber ich glaube, Bücher und Comics und dafür noch Musik würde ich glaube ich. Aber gut, zweite Frage. Wärst du lieber immer zu spät, aber mit Style oder immer pünktlich, aber komplett peinlich angezogen?
Okay, ich würde Antwort A nehmen, weil ich noch keinen Style habe.
Stark.
Ist auch immer eine Kostenfrage, ne? Darum geht's ja eher, deswegen.
Okay. Ich würde auch das erste nehmen, weil das ist eh schon mein Alltag.
Ich finde es wichtig, pünktlich zu sein und immerhin. Worum geht es denn bei Pünktlichkeit? Ja. Es geht ja nicht darum, an einem Ort, den du dir selbst verabredet hast, dort zu sein, sondern nicht die Zeit der anderen zu stehlen.
Ja.
Das ist so eine philosophische Frage, die ich auch im Internet so mal gehört habe und mir gedacht habe, so,
stimmt, das ist
okay,
echt krass eigentlich
ist es echt nicht, ist echt mies, wenn du jemanden warten lässt, nur weil du egoistisch bist. Aber andererseits gibt es für mich aktuell, zumindest vorstellbar, keinen Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt musste ich mich aufregen, weil er 20 Minuten zu spät ist.
Ja, ja.
Weil dann ist die Beziehung gerade wichtiger, weil warum ist er jetzt 20 Minuten zu spät? Weil er gedacht hat so, ach, ist mir egal, oder ist es wirklich so, ey, der wollte sich gerade wirklich schick machen. Oder, ne, und er Mühe geben für das Treffen.
Ja, ich glaube auch. Also ich habe meinen Freundeskreis, Bruder, also wenn irgendeiner von zu Hause zuhört, ihr wisst ganz genau.
Wen er jetzt meint, oder wie so?
Ja, wir wissen ganz genau, wen ich meine. Und das ist nicht nur eine Person, das ist eine Gruppe. Meine ganzen Basketballjungs eigentlich. Wirklich. Luca und ich, wir haben immer gewartet. Ich bin auch ab und zu spät gekommen natürlich. So, ne? Aber es waren so ein paar Einzelne noch von den Jungs.
Die haben sie übertrieben.
Digga. Ne? Das ist schon wirklich so gewesen. Ich denke spezifisch an zwei Blonde, ne? Zwei Blondies, meine Schatzis. Wenn du gesagt hast, ey, 1 Uhr treffen wir uns bei uns, dann kam um 1:30 die Nachricht, nein, so, ja, ich komme gleich oder sowas. Und dann sind die so zu spät. Ah. Also deswegen haben wir dann immer wirklich schon so gesagt, okay, wir treffen uns um 1. Also sagen wir denen, wir treffen uns um 12. Mhm. Und dann war er vielleicht so 10 Minuten vorher da oder sowas und dann war er pünktlich wenigstens. Cool. Aber ja.
Und dann steht er da, das, ja, alle seid zu spät.
So, Frage Nummer 3. Nur noch Sprachnachrichten senden, die mindestens 2 Minuten sind. Oder nur noch telefonieren, aber immer mindestens 30 Minuten.
Ich habe letztens so ein Meme gesehen. Nur eine Sprachnachricht und so. Was, Bruder, 5 Minuten Sprachnachricht, als ob ich mir das jetzt reinhöre. Und ich kürze das mal ab. Ja, mir geht's gut, ich bin gesund, drum und dran, aber ich will nie wieder von dir eine 5 Minuten Sprachnachricht hören. So. Lieber telefonieren, ey.
Also, wenn ihr alle anderen 9 Folgen zusammennehmt, irgendwann mal weiß man, dass ich so ein bisschen älter bin als Amaro. So, ne? Ich komme auch aus einem Zeitalter, wo man so, ne?
Ich bin safe, Sprachnachrichten. Also, die meisten Leute, wenn die mich anrufen, ich drücke sogar weg.
Echt?
Ja, ja.
Okay.
So, wenn ich, vor allem, weil das meistens halt irgendwie so, ich bin halt fast nie alleine irgendwie. Ich bin halt immer irgendwie mit irgendjemandem oder irgendwo. Und wenn ich dann einen kurzen Moment habe oder sowas, dann höre ich meistens Musik oder ich gucke irgendwas oder sowas und dann bin ich so, okay, hier, hast du eine Antwort oder sowas, wenn es jetzt nicht meine Mutter ist oder meine Freundin unbedingt oder sowas, aber sonst, die meisten Leute mache ich so, okay, so dringend kann es nicht sein, schreib mir einfach oder schick mir eine Nachricht, ich antworte dir gleich. Wenn es dringend ist, dann kannst du auch schreiben, nee, es ist dringend.
Also ich, weißt du, wie meine perfekte Welt aussieht? Das ist so die Welt aus Italien von vor so 20, 30 Jahren. Dass man sich wirklich noch ein bisschen draußen chillt. Ich war zu einer Unizeit, zur Unizeit war ich mal auf Sizilien, da haben wir ein Projekt gemacht. Da wollten wir auf extrem low budget schauen, wie eine nicht touristisch, extrem touristisch besetzte Insel irgendwie mal besuchen und dann mal gucken, was geht da überhaupt ab.
Sehr cool.
Wir, so richtig typisch deutsch, ne, 6 Uhr aufgestanden, Frühstück gemacht, losgezogen, dann anfangen die ersten Shots zu drehen und dann weitergeballert und sowas. Wir sind fix und alle abends dann irgendwie hingekommen nach Hause, ins Airbnb und dann ging erstmal richtig da die Party ab bis 2 Uhr morgens. Und ich dachte so, ey Alter, wann gehen die mal schlafen? Bis ich erstmal verstanden habe, dass dieses Kulturelle, beziehungsweise ich kenne das nur von mir damals auch, wir hatten ständig Besuch, ist jemand gekommen, man hat draußen gesessen, Sonnenblumenkerne, gib ihm und allen, also Simpschke, wirklich, genau, uns einfach mal gechillt, auch wenn man auf der Treppe auf dem Boden sitzt, 3 Stunden geredet, ja, wirklich dieses Socializing,
ja.
Deswegen ist für mich dieses Telefonieren so ein leichter Glimpse, okay, von wegen so.
Ja, ich check.
Andere Menschen auf der Erde. Ja. Beruflich. Schick mir Sprachnachricht. Lass mich in Ruhe im Telefon, weil stehen mir immer 6, 7 Leute hier und wollen ständig was von mir. Nicht schlimm, wir machen unsere Arbeit gerne. Manchmal wird es auch zu viel, aber.
Ja, ich kenne das. Also, ich denke das auch so ein bisschen. Vielleicht ein Generationsding auch, weil ich habe so, wenn ich sehe, dass jemand anruft und es ist jemand, von dem ich jetzt nicht einen Anruf erwarte, sondern der ruft einfach nur gerade an. Ich bin auch so ein bisschen, glaube ich, traumatisiert einfach, dass wenn ich dann rangehe, denke ich, erwarte ich immer was Schlechtes. Ich erwarte immer so.
Ganz ehrlich, ich auch.
So, ich denke immer so, ja, kannst du schnell kommen, hier ist Stress oder irgendwie sowas. Oder, kannst du schnell kommen, mein Auto geht nicht an. Oder, kannst du irgendwie sowas.
Und viel schlimmer finde ich die nur wirklich labern.
Ja, ja.
Nicht was von sich erzählen, dich interessieren, sondern einfach nur, boah, letztens diese Grafikkarte, ne? Oder boah, hast du diesen März oder gehört? Was? Bitte, was mache ich hier gerade?
Ja, ja. Aber dieses, Kaffeeklatsch am Handy.
Nein, das ist nicht mal Kaffeeklatsch. Wenn es wenigstens Klatsch wäre. Ja. Weißt du, was ich meine? So dieses.
Ja. Das interessiert eigentlich gar keinen gerade. Ja, doch, das verstehe ich.
Das finde ich schlimm so.
Ja, ja.
Nee, aber für mich diese Welt, die ist einfach weg.
Mhm.
Es gibt kaum mehr Leute. Ich hab mir gedacht, so wenn ich jetzt irgendwann mal ein Eigenheim haben sollte und es auch so vorbereiten würde, dass es auch einladend ist und dass man wirklich mal so Community haben könnte. Ich bin so ein Typ, ey, komm zu mir nach Hause, klingel, lass was essen.
Stimmt.
Ich brauche keinen Termin irgendwie vereinbaren oder sowas, sondern komm. Ne, und dann chillen wir auf der Terrasse, Hängematte, ich mache ihm Stockbrot, keine Ahnung, irgendwas sowas. Ne? Und
ja,
ich glaube, selbst wenn ich das hätte, wird keiner kommen.
Ja, aber Ja, also, weil das ist, glaube ich, heutzutage einfach so ein bisschen so. Die Leute sind so voll so, machen ihr eigenes Ding. Ich check's bei mir selber zurzeit auch gerade so. Ich merke diesen Unterschied voll vom ersten Semester auch und jetzt mein drittes Semester, dass ich viel mehr auch so einfach ab und zu gerne meine Ruhe habe. Weil eigentlich bin ich voll so der Menschenmagnet, ja. Ich will eigentlich immer unter Menschen sein, aber jetzt zurzeit so ist echt so, jetzt gerade habe ich auch halt nochmal so andere Pläne und ich habe so ganz andere Struktur in meinem Tag. Und da nervt mich das tatsächlich so, wenn ich dann irgendwo eine Stunde aufgehalten werde irgendwie und ich mein Zeug nicht fertig kriege. Mhm. Aber ich glaube, ich auch nur, weil ich gerade Ziele habe. Wenn ich das erledigt habe und ich nicht jeden Tag das und das und das noch machen muss, sondern ich kann einfach mal chillen, dann ist es, glaube ich, nicht schlimm, weil ich sitze gerne einfach irgendwo und quatsch. Und mir ist auch aufgefallen, dass dieses Konzept von irgendwo sitzen und quatschen, das ist tatsächlich super europäisch. Also ich glaube, das gibt es wahrscheinlich dann auch irgendwo so Nahosten und Asien und sowas. Aber die Amis haben das gar nicht so richtig. Die haben zum Beispiel nicht diese Cafés, wie wir die haben. Oder,
ja, aber geht doch mal in die 70er Jahre.
Ja, früher. Aber jetzt so, ich war zum Beispiel, als ich drüben war, habe ich so Kai gesagt, ey, lass doch mal einfach irgendwie in so ein Café setzen und ich arbeite was an meinem Laptop, du machst da was und wir quatschen ein bisschen, nehmen ein paar Spiele mit, dann können wir ein bisschen noch Karten spielen oder sowas. Das gibt's einfach gar nicht. Die sitzen dann, wenn da so im McDonald's oder in Starbucks und das ist so gar nicht
oder der gleiche. Oder in ihrem Auto.
Ja, gar nicht der gleiche Vibe, aber das ist so voll. Dann hier machen die, ich habe auch so Bilder gesehen, so in Instagram, die auch so gesagt, so irgendwie so dieser Vibe, das gibt's nur in Europa und dann ist da halt so, haben die so einen Espresso und eine Zigarette und sitzen so draußen oder
am
sowas.
Café,
so irgendwie sowas, ne, so dieses Quatschen einfach.
Weißt du, was ich glaube, was das Hauptproblem ist? Ist einfach unser gesellschaftlicher Wandel und das, du hast einen richtig krassen Punkt gesagt, so ich bin gerade am Machen.
Mhm.
Ich finde, es hat seine Daseinsberechtigung, wirklich durchzuziehen. Du bist gerade in deinem Studium, zieh durch, hau rein, mach.
Mhm.
Ich habe Dinge in meinem Leben erreicht und ich bin super zufrieden und vor allem Gott so dankbar.
Mhm.
Ich meine, ich habe dir schon mal erzählt, was ich alles beruflich gemacht habe, ne? Und ob im Handwerklichen für so eine riesen Range hat, glaube ich, selten jemand, wo ich erfolgreich gearbeitet habe und dann nochmal das Filmstudium hinterhergehängt und so. Aber dieses Verständnis dafür, dass man sein ganzes Leben lang hasseln muss, finde ich, ist ein falsches.
Glaube ich auch. Das ist so eine Arbeitskultur einfach.
Es ist keine Arbeitskultur. Guck mal, hier zum Beispiel, ich kritisiere das immer an Bogenhofen hier. Ne?
Mhm.
Es ist super schwierig, wenn du als Mitarbeiter hier unterwegs bist, andere Beziehungen zu knüpfen.
Mhm.
Warum?
Mhm.
Weil der andere keine Zeit hat. Warum hat er keine Zeit? Weil er irgendwann mal hergekommen ist, weil er gemerkt hat, alles am Hasseln, haben keine Zeit. Ja, guck ich mal, was für Projekte ich mir mal anschauen kann.
Mhm.
Dann machen die Projekte und dann sind die voll am Hasseln.
Mhm.
Da kommt jemand Neues, zum Beispiel ich vor 4 Jahren.
Mhm.
Auf einmal sind alle am Hasseln, alle am Machen, keiner hat Zeit.
Niemanden, mit dem du was machen
kannst. So, und was habe ich gemacht?
Mhm.
Ich habe mich assimiliert.
Mhm.
Ne? Der Borg für alle Spaces. Nein, und dann bin ich, aber ich verstehe und ich will wieder da zurück. Ist mir egal, ich weiß, es gibt viel zu tun, es gibt super coole Sachen, man muss die durchziehen, aber diese, ich muss ständig machen und sowas, das kann nicht gut sein.
Ich glaube auch nicht.
Weil, guck mal, was hast du, das ist für mich immer dieses Krasseste, wenn du tot am Sterbebett liegst, an was willst du denken? Du willst denken, ey, ich habe mit meinem Kumpel gechillt, ich habe mit meiner Family gechillt, ich habe mit meiner hoffentlich Frau und Kinder gechillt und allen drum und dran und die vermissen mich dann, wenn ich jetzt sterbe. Oder denkst du, oh, ich muss aber noch die Steuererklärung fertig machen. Oder?
Ja, Real Talk, stimmt.
Lieber setze ich mich doch wirklich hin und interessiere mich. Und das ist für mich aber auch so ein Zeichen, so, ey, du bist mein wirklicher Freund, dass man einfach vorbeikommt, dass man wirklich einfach sitzt. Weil in diesem Moment, es gibt einfach nichts für mich, außer wenn mein, was auch immer gerade irgendwie ins Krankenhaus muss, ne? Dass ich nicht alles mal stehen und liegen lassen kann für eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann machen wir mal Tee trinken. Oder?
Ja, stimmt. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage.
Ja, du sagst, du hast keine tiefen Fragen hier. Also,
ja, eigentlich nicht, aber wir sind liebe Menschen. Viertens, bei jedem Satz kommt ein Anime-Soundeffekt, wenn du sprichst. Oder bei jedem Satz kommt eine dramatische Kirchenorgel im Hintergrund.
Anime.
Okay. Ja, ich glaube,
die Orgel wäre viel zu schlecht, wenn zu schleppen sind.
Ein Jahr lang. Ja, okay, du trinkst keinen Kaffee. Na, lass mal die Frage weg. Oder trinkst du Tee viel?
Oh, nicht
so
Wasser.
Trinkst gar nichts so warmes, so eigentlich so richtig, oder?
Also es gibt gewisse Charaktere, die versucht haben, mich davon zu überzeugen. aber ich bin wieder auf meinen.
Okay. Na gut.
Be true to yourself.
Ich habe was anderes. Lieber ein Jahr lang ist dein Salat, den du isst, immer so warm und durchgekocht. Weißt du, wie wenn du so einen Burger isst und es ist so richtig so schlabberig? Oder immer wenn du Pizza isst, ist die schon so kalt und hart?
Pizza, ich liebe kalte Pizza.
Okay, ja. Ja, same, mich auch. Ich glaube, ich würde einfach kotzen mit diesem Salat, zumindest das so, diese Spinat, aber eklig.
Das ist so voll gummiartig, dass du das kannst du nicht essen.
Ja, ja. Dann für immer mit 5% Akku leben. Immer Stress. Oder für immer super schnelles Internet, aber nur Edge empfangen. Nur E.
Warum ist für immer 5% schlecht? Weil, wenn du immer 5% hast,
dann geht's ja nicht leer.
Dann lieber die 5%.
Immer nur noch ehrliche Antworten, aber in Caps Lock. Oder immer lügen, aber immer richtig höflich.
Nein, immer ehrlich.
Kein Lügen.
Immer ehrlich.
Das gibt's nicht hier. Aufhören.
Nein, also es gibt auch hier wieder keine Situation.
Ja.
Du hast in der letzten Folge, vorletzten Folge, als wir diese Fragen, letzte oder vorletzte?
Ich glaube vorletzte.
Mann, und ich habe so stolz heute am Anfang gesagt, 10. Folge! Hast du gesagt, ob man wegen Notlügen oder, es war die Frage, ob man lügen sollte, um was, etwas Gutes zu bewirken.
Ja, genau, ob man was Schlechtes tun kann, um was Gutes zu bewirken.
Ja. Selbst da würde ich sagen, nicht lügen.
Ja, lügen eigentlich auch nicht. Also jetzt außer, okay, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe Juden versteckt und er sagt, wo sind die Juden, dann lüge ich dem ins Gesicht.
Nein!
Digga, wenn ein Nazi an meine Tür kommt, dann sagt, wo sind die Juden? Sag ich doch nicht, die Juden sind hier. Dann bringt er uns ja alle um.
Pass auf. So, jetzt hört gut zu.
Ja.
Zweiter Weltkrieg.
Ja.
Frankfurt. Familie Hasel.
Der Hasel.
Richtig. Jutta, hier. Und ihr Mann. Die leben hier. Juttas Bruder und er. Deren Opa war im Krieg. So. Und was hat die Oma gemacht mit ihren Eltern? Und da gibt's, es gibt ein Buch, das heißt Mit Gott auf unserer Seite, mit Gott an unserer Seite, When Thousands Shall Fall. Und es ist genau diese Situation passiert. Nicht weit weg von deiner Heimat.
Ja, ich würde trotzdem lügen da.
Hör mal die Geschichte erstmal. Und jetzt stellst du dir die Frage. Jetzt kommt auf einmal eine Family, die haben in der Stadt gewohnt. Die sind immer wieder während des Krieges, mussten die halt raus, so auf den Bauernhof und da konnten die auch mal wieder zurück. Und das war so hin und her. So. Und da waren auch ein jüdisches Kind dann da auf einmal bei denen gelandet. Die haben gesagt, könnt ihr bitte irgendwie zack, und haben ein Kind mit reingenommen. Und die haben auch ein paar Wochen irgendwie, man muss das Buch mal genauer lesen. Das ist eine echte Geschichte von Leuten, die wir kennen. Die wir kennen. Es ist keine irgendwie so, irgendwie ausgedachte, nein. Jutta erzählt auch von ihrer Tante Susi, die das Buch geschrieben hat, die es erlebt hat.
Das ist crazy.
Und auf einmal, die haben den immer versteckt. Immer wenn irgendwas kam, zack, direkt Versteck rein, dies, das und sowas. Ne? Und dann auf einmal kam es irgendwie durch, dass sie ein jüdisches Kind bei sich zu Hause verstecken. Und die hatte keine Zeit. Die haben die hören auf einmal nur die Gestapo, bababab, kommen da eben da die Treppe hoch und klar, Kinder zack, schnell rein. Und sie stand wirklich vor der Tür und hat gesagt, Gott, was soll ich machen? Ich will das Kind retten, aber ich will auch dir treu sein. Und dann hat sie die Tür aufgemacht und da standen die so, wir haben gehört, dass sie ein jüdisches Kind hier versteckt haben. Haben sie hier ein jüdisches Kind? Dann sagt sie, kommen Sie doch rein, schauen Sie nach. Nein, beantworten Sie uns die Frage. Haben Sie ein jüdisches Kind hier versteckt? Und dann so voller Confidence macht sie die Tür auf. Kommen Sie rein und schauen Sie nach. Wir fragen ein allerletztes Mal. Haben Sie ein jüdisches Kind hier versteckt? Und so, ich blockiere Ihnen nicht den Weg. Kommen Sie rein und schauen Sie nach. So, okay, das ist genug für uns. Haben sich umgedreht und weggegangen. Was ist passiert? Hat sie gelogen?
Nee, aber sie hat ja gar nichts gesagt. So.
Und jetzt stellt sich die Frage, egal in welcher Situation in meinem Leben, also diese Geschichte, die du merkst, wie beeindruckend ist. Und voll krass, dass du genau dieses Beispiel angesprochen hast, ne, weil ich wollte auch das erzählen. War für mich so ein Game Changer, als ich das Buch gelesen habe. Der hat sogar, kennst du das Buch?
Nee. No book for me. I've not
read. Also ich bin, also ich weiß, also zu meiner Zeit war Zweite Weltkrieg in der Schule in jedem, also überall Thema und allem drum und dran. Und dann wollte ich mal was, ich nenne es mal atheistisch-perspektivisch lesen und dann kam dieses Buch und das habe ich verschlungen. Und dann kam diese Situation und dann denkst du dir, okay, das war ein Gamechanger. Und dann dieser Charakter selbst, der Kurt hieß er, der wurde natürlich auch in die Front eingeladen. Beziehungsweise eingeladen, er musste kämpfen. Und er ist nach Osten rüber. Und er hat so krasse Geschichten halt erlebt und er war halt in der Logistik sozusagen auch unterwegs. Und er hat auch eine Knarre gehabt. Und er hat gesagt, nein Gott, ich will dir so treu sein, sogar als Soldat. Aber wenn er eine Waffe hat, dann ist auch klar die Versuchung auch da, sich zu verteidigen wollen, wenn jemand kommt. Aber er hat das sogar so gemacht, dass er dann einen befreundeten Soldaten hatte oder wie auch immer und der hat ihn eine Holzknarre geschnitzt und bei einer Nachtaktion hat er die Pistole weggeschmissen und nur die Holzknarre dabei gehabt. Selbst das hat er gemacht. Das ist crazy. Und das war dann so krass, dass er im Buch, vielleicht kleiner Spoiler, irgendwann waren die halt so weit im Osten und so weit fortgeschritten im Krieg, wo er dann gesagt hat, er hat auch seine Klappe gehalten, erst einmal so, ne, so von wegen, ja, dass er Christ ist und allem drum und dran. Und dann irgendwann ist das halt so rum und dann, weil ist ja gefährlich halt so, mit einem prophetischen Wissen zu sprechen und zu sagen, der Führer wird den Kampf nicht gewinnen, den Krieg nicht gewinnen. Und dann irgendwann ist er in so eine Situation gekommen und dann haben die Offiziere ihn gefragt. Und haben die gesagt, bist nicht du der, der das da erzählt, so von wegen, dass der, dass kein tausendjähriges Reich sein wird? Und hat gesagt, und hat dafür gebetet und hat es ihm erklärt. Und dann hat das wirklich, der hat eine Bibelstunde mit Daniel 2, Daniel 7, alles gemacht. Und er war ja in der Logistik, ne? Und dann hat er, haben die gesagt, pass mal auf, wir haben keinen Befehl für den Rückzug, aber bereite alles darauf vor, dass wir uns zurückziehen können. Weil die ganze Logistik bis ganz ins tiefste Sibirien gefühlt, also ich war nicht so weit, aber hat ihn dazu befähigt, das alles vorzubereiten und als der Befehl kam, das ganze Bataillon ist gestorben, aber er und sein Kumpel, einer seiner Kameraden, haben es nach Hause geschafft. Warum? Weil dieses Gottvertrauen da war, ne? Ohne zu lügen, ohne selbst zu töten, ohne dass die Gestapo einen dann mitnimmt.
Ja, das ist schon, also das ist eine richtig,
das, boah, ich muss das nochmal lesen, das ist, und deswegen, ja
also ich würde trotzdem lügen, glaube ich, immer noch. Auch, ich würde, so, wenn so Krieg wäre und sowas, würde ich nicht töten. Also, das sage ich jetzt, ne, wie es dann aussieht, weiß ich auch nicht. Aber so töten und sowas würde ich nicht. Aber lügen würde ich, glaube ich, in der Situation trotzdem noch, weil Rahab hat auch gelogen damals. Wo, und ich glaube nicht, dass das vorbildlich sein soll, wo sie die versteckt hat. Aber ich glaube, ich würde mich genauso verhalten. Weil wenn da irgendwelche Soldaten kommen, an meine Tür klopfen und sagen, ob da Juden sind. Und ja, vielleicht würde ich es auch erstmal versuchen, so auszuweichen überhaupt. Einfach irgendwas anderes zu quatschen mit denen oder sowas. Aber so, ne, jetzt so zum Beispiel auch wie da mit Amerika und sowas, mit diese ganze Eis und solche Sachen. Na, ich würde safe Leute verstecken und würde dann auch, würde die Leute anlügen, wenn die fragen oder so. Weil, mein Vertrauen, ich glaube nicht, dass mein Vertrauen weniger da ist, wenn ich Ja sage oder wenn ich Nein sage. Also ich glaube, auch wenn ich die anlüge, dass ich die da gerade verstecke, dann glaube ich trotzdem, dass Gott das leitet. Weil selbst wenn ich Nein sage, können die ja trotzdem reinkommen und nachschauen. So. Ich könnte ja auch sagen, nö, hier sind keine und dann sagen, ja, ich will aber mal sehen und dann kommen die und gucken trotzdem. Oder ich könnte auch sagen, so, ja, ich habe welche und dann entweder ich habe Glück so und die nehmen die dann nicht mit oder ich sage halt, ja, hier sind welche und die kommen da rein und nehmen die mit. Also ich glaube, da kommt es gar nicht so sehr drauf an, auf was ich sage eigentlich, sondern auf was die Lust haben. Weil wenn diese Menschen eh bereit sind, Menschen mitzunehmen, Menschen umzubringen oder sowas, einfach nur, weil die anders aussehen oder anderes von woanders kommen oder andere Überzeugungen haben oder sowas, dann glaube ich, ist es eigentlich egal, was ich sage. Vor allem ich. wenn ich das jetzt sage als schwarzer Zigeuner, so, dann stehe ich da und die sagen, was sollen die fragen? Wir sind ja quasi.
Also Amaro, so, ne? Rein optisch,
ja,
würde ich niemals den Anhang nochmal mit dran, ja, nehmen, sodass da, ja, irgendjemand einfach, ja, gut auf deines Aussehens sagt, oh, das ist ein Sinti.
So, ne? Ja, ja. Ja, das vielleicht nicht, aber ja, so, wer weiß. Also ich glaube deswegen, ja, so sonst andere Lügen, andere so Notlügen und sowas eigentlich nicht.
Ich meine, hast du
aber bei sowas, wenn es um andere geht, schon.
Guck mal, also ich persönlich, du hast ja auch gerade gesagt, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn es jetzt tatsächlich zu diesem Worst-Case-Szenario kommen würde.
Ja.
Ich meine, wir haben gesagt, wir werden hier politisch, aber ey, wir leben in der
Safe. Also dagegen spreche ich mich auch safe aus, so, so. Gegen diese ganze Eis.
Nein, aber auch generell halt so alles so. Leute haben Angst, so, ja, mach mal Fernseher an, guck das eine halbe Stunde an, denkst du dir so, okay, wer kommt mich jetzt retten? Also, aber ich finde dieses, dass das, was Gott uns verspricht, so in der Bibel, ne, und er sagt, er verspricht es uns nicht nur, sondern hält es auch, diesen, in der Bibel steht ganz klar, Jesus ist der Einzige, der uns den Frieden geben kann, den die Welt uns niemals geben kann.
Ja.
Ich persönlich habe das schon sehr oft erfahren.
Safe.
Und vor allem in Situationen, wo ich dann gesagt habe, so Gott, es ist wirklich so ein Durcheinander und ich habe gerade ein bisschen Angst, aber eigentlich brauche ich es ja gar nicht so, ne? Und Gott dann sofort mein Gebet erhört hat und ich dann wirklich so auf wie Wolken fliegen könnte, jetzt mal überspitzt gesprochen. Ne? Wenn du aber jetzt sagst, ich weiß nicht, wie ich reagieren könnte, würde in dieser Situation, ob ich tatsächlich schießen würde oder so. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mich dafür zu entscheiden, was ich tue. Ich habe beispielsweise, als ich als Tischler unterwegs war, ich erzähle ganz oft so privat die Geschichte, das hat jeder schon 50 Mal gehört gefühlt, aber wenn ich die, also als ich Tischler unterwegs war, ist es super unangenehm. Ich habe mal was verbockt und dann viel teures Material zerstört aus Versehen halt, ne, einfach nur wegen Nachlässigkeit. Und dann habe ich mir gedacht, so, Alter, was machst du jetzt? Gehst du jetzt das dem Arbeitgeber sagen, dass, dessen Geld du eigentlich gerade verbraten hast, so, ne, weil im Endeffekt bezahlst er aus eigener Tasche gefühlt, so, ne? Oder versuchst es irgendwo hinzubiegen und dann ist gepfuscht und dann findest doch jemand draußen, hast du Bauchschmerzen und sowas. Und dann sagst, und dann fängst du zu lügen, weil du die Wahrheit nicht, weil die Wahrheit nicht vertragen kannst, nein. Aber weil es dir einfach unangenehm war und ich habe immer mich natürlich gequält. Und dann bin ich hingegangen, Herr so und so, ich habe Mist gebaut, ich habe das zu kurz geschnitten, die ganze Bankierei-Reihe und allem drum und dran. Tut mir leid, ne? Ist es deswegen passiert? Kann ich jetzt nichts mehr machen. Ärger gekriegt, so. Und das ist nicht so oft passiert, aber immer mal wieder. Aber ich bin sofort hin, habe gesagt, so und so ist es passiert. Das wäre mein Lösungsansatz. Tut mir leid, wieder Ärger gekriegt, so. Und dann war mal in einer Situation, wo wir so eine Wendeltreppe gebaut haben, beziehungsweise es wurde in der Werkstatt gebaut und dann lackiert, fertig und richtig Geld halt, ne? Und dann wir mit der ganzen Mannschaft auf die Baustelle, das Ding mit Kran hin und dann aufgebaut. Und dann musste ich dann zur nächsten Baustelle, musste etwas früher weg. Nächsten Morgen, alle mussten antanzen. 10 Kollegen, der Kunde hat angerufen und hat gesagt, bezahlt kein Geld. Hä, warum? Ja, weil die Treppe zerstört ist an einer Stelle, die sichtbar ist. Und da ist so eine krasse Macke reingekommen und das hat, deswegen möchte er auf jeden Fall Minderungen, dies, das und sowas. Und das ist halt echt, wer war das? Und alle waren ruhig. Also, du bist doch, dann kam der Erste. Und so, du hast doch dies, das und so, warst du nicht? Nein, warst du nicht. Zum Zweiten, zum Dritten, zum Vierten hat mich übersprungen vor der ganzen Mannschaft und hat die anderen ausgefragt. Und dann auf einmal mein Kollege, ja, warum fragst du dazu nicht? Dann sagt er, wenn der es gemacht hätte, hätte er es mir schon längst erzählt. Verstehst du? Und das ist auch für mich so eine Geschichte in meinem Leben gewesen, wo ich gesagt habe, Lügen in jedem Fall kann nicht gut sein. In jedem Fall. Vor allem, ja, diese Extremen.
Weil bei sowas würde ich auch nicht lügen. So bei solche Dinge so.
Aber es fängt doch da an.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, da bin ich einfach anderer Meinung. So. Ich glaube, das sehe ich unterschiedlich.
Das ist ja in Ordnung. Für mich persönlich ist das halt nur so, dieses, ich möchte mich jetzt entscheiden und vor allem, wenn ich mal in so eine Extremsituation reinkomme, wo ist dann mein Gottvertrauen? Das sind immer so Fragen, wo ich mir stelle, weil ich war auch in einer Situation, wo ich auch vor einigen Jahren gesagt hätte, so ich würde lügen in dieser Situation, weil ich guck mal, ey, wenn jemand eine Knarre an einem anderen an den Kopf hält und sagt, ey, jetzt sag, und ich dann lügen müsste, damit es gerettet wird. Damals, ich hätte früher viel, auf jeden Fall gesagt, so von wegen, lüge, um ihn zu retten.
Aber andererseits, nach ein paar Jahren habe ich dann ein bisschen mehr Erfahrung, wo ich dann sage, wo ist mein Gottvertrauen? Vor allem, wie viele Fragen hast du noch?
Ich glaube zwei nur.
Ich finde diese Fragen richtig cool. Aber ich glaube, wir hatten das schon mal in einer Folge gehabt. There's always a third option. Warum schränke ich mich immer so ein? Warum gibt es nur wie heißen die Republicans und wie heißen die anderen? Democrats. Oder warum ist es nur Audi oder BMW? Oder warum ist das Käppi tragen oder nicht? Es gibt auch eine Mütze. Weißt du, was ich meine? Oder es gibt immer eine dritte Möglichkeit. Und ich glaube, das ist für viele Machthaber eine Schwierigkeit, Menschen kontrollieren zu wollen, die verstehen, es sind Menschen da, die ich nicht kontrollieren kann, weil die ganz genau wissen, es gibt immer einen Ausweg. Verstehst du? Und auch da wieder dieses Konzept der Lüge in unserem christlichen Verständnis. Ey, Gott kann uns aus Situationen rausholen. Ey.
Aber ich weiß nicht, weil auch
einfach nur, weißt du, was ich meine? Dieses Verständnis von warum sich dann so einschränken.
Ja, so.
Mit einer Lüge.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es nicht als Einschränkung sehen in so einer Extremsituation. Weil so eine Extremsituation ist ja nicht der Standard und.
Das sowieso.
Ich glaube, das spiegelt nicht dein Verhalten generell wider, sondern es spiegelt, glaube ich, vielleicht einen Wert oder sowas irgendwie wider, weil sowieso es einfacher für mich wäre, so für jemand anders, also wenn jemand anders zu Schaden kommt dabei, so ich würde nicht für mich selber lügen in so einer Situation zum Beispiel, so ich würde niemandem Glauben absprechen zum Beispiel auch oder irgendwie, ne, wenn jetzt einer sagt, so ja, glaubst du an Jesus oder nicht, dann erschieße ich dich, dann würde ich sagen, dann schieß mich halt. Aber wenn es um jemand anders geht, dann ist es schon nochmal irgendwie so ein bisschen was anderes. Deswegen würde ich zum Beispiel auch niemanden töten, weil ich mir so denke, okay, töte mich lieber, ich weiß, ich werde gerettet. So, ich bin gewaschen im Blut. Aber wenn ich dich jetzt erschieße, um mich zu retten, dann weiß ich nicht, ob du gerettet bist. Also ich weiß nicht, ob du dein Leben Jesus schon gegeben hast. Keine Ahnung. Also deswegen würde ich nicht schießen. Ich würde mich erschießen lassen, aber wenn neben jemand anders ist und der sagt, ja, ich erschieße den jetzt, stimmt das und das und das, dann würde ich vielleicht schon sagen, nee, weil ich weiß ja nicht, wo der sich gerade befindet. Und vielleicht ist das einfach, weil ich mehr Schwierigkeiten vielleicht habe, darauf zu vertrauen, dass jemand anders auch schon gerettet wird irgendwie oder sowas. Mehr als ich es habe, dass ich gerettet werde, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass Gott mich retten möchte. So glaube ich so ein bisschen. Und zu den Third Options und sowas. Es gibt aber ja nicht immer eine Third Option. So.
Immer.
Niemals. Himmel oder Hölle.
Es gibt so.
Ja, aber Auferstehung oder nicht? Gibt es nur eins oder zwei? Gibt keine dritte Option. Gott oder nicht Gott? Das Schwarz oder Weiß? Manchmal gibt es nur Schwarz oder Weiß. Und wenn ich mich nicht entscheide, dann bin ich auf Satans Seite.
Ohne Witz, in unserem Verständnis ja. Aber was ist das, was die Welt denkt?
Ja, die denken halt schon immer, sie können irgendwie so einen Zwischenraum nutzen oder so.
Richtig, also diese Gray Areas halt so. Ne? Für mich ist aber halt dieses, vor allem in extremen Situationen, dieses Verständnis herauszuholen, die Situation zu analysieren und nicht übermannt zu sein,
ja,
in einem Rahmen, wo ich dann zum Beispiel doch noch einen Handlungsspielraum habe, obwohl mir jemand anderes vorgibt, ihn nicht zu haben.
Ja.
Ich weiß, dass es dieses typisch extreme Actionfilm und allem drum und dran, Psychologe und sowas. Ja, ne? Und dann auf einmal jemand dich dann auf den Stuhl setzt und dann bam. Was macht man dann? So, ich habe auch Analysen zu Filmen und von CIA und diesen ganzen Agent vom Bundesnachrichtendienst, von Mossad und sowas. Dann gibt es auch immer die Kontrolle des Gesprächs. Man kann es aber auch so, zum Beispiel, die Kontrolle des Gesprächs ist zum Beispiel, das kennt jeder, wer fragt, der führt. Kennst du das? Ja. Und das ist ja auch zum Beispiel so ein Punkt. Und dann ist die Metaebene, die
in diesem Moment, wenn du sie erkennst, dass du sie ergreifst und dann nochmal die richtigen Fragen stellst, um das Gespräch vielleicht so zu leiten, dass du nicht der Interviewte bist, sondern dass du dann interviewst. Zum Beispiel, dass du merkst gerade, da ist eine intrinsische Motivation von jemandem, jetzt hauen wir da Vokabeln wieder raus, ne? die du dann aber dann ausnutzen kannst, um dann um einen gewissen Trigger rauszuholen, um von dir abzulenken oder vielleicht sogar, um das zu verstärken. Also wenn es ein Interview, also Jobinterview-Sachen geht und sowas. So, ne? Und auch in einer extremen Situation. Wer ist schon da drauf gekommen? Weil das ist dieser Punkt, den ich meinte, es gibt immer eine dritte Option. Es gibt immer diese Möglichkeit zu überlegen, okay, jetzt passiert hier gerade was, aber warum passiert's? Was kann ich an der Situation ändern? Und was bin ich noch in der Lage gerade zu tun?
Ich finde das super interessant, gerade das Gespräch, weil ich bin strikt der Meinung, es gibt immer nur zwei Optionen. Das ist mein Mindset zu allem eigentlich so. Kommt drauf an, halt auch, was man fragt. Jetzt nur, ne, so wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, wenn mich jetzt einer diese Fragen fragt, dann gebe ich ja nur eine Antwort auf die Dinge, die mir vorgeschlagen werden.
Oder in diesem Rahmen, genau.
Entweder Pizza oder Salat, was auch immer so, ne?
Ich bin so auf asiatische Küche gerade. Ne? Sorry.
So.
So, und Markus, ab und zu mal rede ich über Essen. Shoutout.
aber ja, weil, also ich habe ein sehr, ich will es nicht
schweres Verständnis.
Ich will es nämlich nicht so schwarz-weiß denken nennen, weil ich bin auch sehr reflektiv auf welche Möglichkeiten es gibt und das abzuwägen. Aber wenn es zum Beispiel nur zwei Möglichkeiten gibt und in meisten Fällen gibt es irgendwie nur zwei Möglichkeiten, aber die Ausführung ist vielleicht eine andere. So, jetzt zum Beispiel, wenn einer sagt, ne, du hast eben gesagt, Kappe oder Mütze, Kappe oder keine Kappe, dann heißt ja keine Kappe auch, ich kann was anderes anziehen, vielleicht. Aber wenn jetzt jemand wirklich sagt, keine Kopfbedeckung oder Kappe, dann gibt es ja keine dritte Option, dann gibt es ja keine Mütze oder sowas, sondern dann ist es ja auch wieder nur entweder oder.
Aber warum? Also dann stellt sich wieder die Frage, zum Beispiel.
Ja, es kommt immer drauf an, was es geht. So.
Und in welchem Rahmen. Ja. Es gibt niemals diese absolute Situation, wo es wirklich nur schwarz-weiß gibt. Also zumindest kann ich mir jetzt gerade keine vorstellen.
Okay, guck mal.
Diese Fragen, die du mir jetzt gestellt hattest beispielsweise. Als ob ich nur Salat fressen kann oder Pizza. So, was ist das für eine Welt? So, ne? Deswegen, mein Verständnis von der Welt ist, glaube ich, viel zu in der Realität, als dass mich diese Frage triggern könnte und wo ich auch eine absolute Antwort geben würde.
Verstehst du? Ich glaube, ich bin nämlich so eher philosophisch geprägt, sodass ich mir so wirklich das so nehme, wie es ist und dann nur den Interpretationsfreiraum da drinne lasse, so, und nicht noch weitergehe. So zum Beispiel.
Also Gedankenspiele mag ich auch.
Ja.
Aber ich bin trotzdem froh, dass man auch das Gedankenspiel noch ausbrechen und sich mehr Freiräume dadurch schaffen kann.
Das sicher. Wie wäre das jetzt für dich aber zum Beispiel, wenn du deine Frau sagt, lass uns heute mal rausgehen. Und du sagst aber, du willst aber heute nur drin bleiben. Dann gibt es ja nur entweder wir gehen raus oder ich bleib drin.
Amaro, du weißt nicht, wie real diese Frage ist.
Deswegen, ich weiß. Deswegen will ich jetzt wissen so.
Ja, und genau das ist es ja.
Was ist der Kompromiss dann? Der Kompromiss ist dann ja nicht, dass wir etwas machen, was wir beide mögen, sondern wir müssen etwas machen, was entweder ich mag oder du. Also ist ja dann doch irgendwie so schwarz oder weiß.
Wenn wirklich Ehemänner uns gerade zuhören, die werden sagen also, Amaro spricht gerade was an. Nein, es gibt auch genug Leute, die ähnliche Hobbys in der Ehe auch mal haben und allen drum und dran und dann genug Spaß haben. Ja. Aber genau darum geht's jetzt. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum stellt meine Frau mir diese Option? Möchte sie rausgehen, weil ich es mag, rauszugehen und sie möchte das einfach gerade für mich tun? Oder mag ich es gerade nicht und ist sie gerade egoistisch und sie möchte einfach nur rausgehen, auf Teufel komm raus? Also wieder, es ist viel zu viel Information, die gerade im Kontext spielen muss.
Stimmt, ja.
Wo ich mich dann entscheide. Wo sie aber zum Beispiel vielleicht auch einfach nur eine gute Intention hat und sagt, pass mal auf, der war jetzt schon zwei Tage, weil er krank war, hier ganze Zeit stickige Luft. Wir haben gelüftet zwar, aber komm, wir müssen uns ein bisschen bewegen, tut gut. Und solche Dinge halt, ne? Und dann muss ich mich aber überzeugen, denke ich, oder möchte ich jetzt gerade egoistisch handeln oder nicht? Also das sind so viele Faktoren wieder, Das ist in dem Philosophischen eingeschränkt. Mhm. Wüsste ich ganz genau, was ich machen würde. Ich würde rausgehen. So, ne? Mhm. Aber jetzt in dem Kontext würde ich ganz anders entscheiden.
Weil das ist für mich manchmal so ein bisschen schwierig. So diese Kompromisse finden, wenn man sehr so auf zwei verschiedenen Ebenen sich bewegt oder sowas. Ne? Wenn jemand wenn es zwei ganz verschiedene Interessen gerade irgendwie gibt.
Ja.
Weil dann ist ja der Kompromiss, da gibt es ja nur den Kompromiss dann, dass einer nachgeben muss, oder?
Und genau das ist jetzt der Punkt. Für mich, also dass ich rede nur von meiner Erkenntnis. Mhm. Ein Kompromiss bedeutet nicht, dass einer leiden muss.
Mhm.
Ein Kompromiss bedeutet für mich, ich bin bereit, das jetzt zu investieren für meinen Partner.
Mhm. Aber dann opferst du doch deins quasi, oder? Auch mit einem guten Mindset, aber du opferst deins.
Richtig. Aber was passiert bei dir im Kopf? Heißt es denn, dass ich ganz Zeit grantig neben mir dann her spazieren muss, obwohl
dann
ich gerade
auch nicht machen
dann
müssen.
Brauchst du, kannst auch zu Hause bleiben, weil dann hat sie auch keinen Bock mehr drauf. Ja. Aber wenn ich sage, ich mache sie jetzt gerade voll glücklich und wenn ich jetzt noch mit einem Lächeln neben ihr herlaufe und ihr in die Augen schauen kann und sagen kann, ich bin so froh, dass Gott dich an meine Seite gestellt hat, das ist so eine ganz andere Hausnummer. Und dann ist es zwar ein Kompromiss technisch gesehen, aber dann ist es ein Opfer, das ich wirklich liebend gerne bringen kann. Dass ich auch sagen kann, so, ey, ich, und sie weiß, dass ich eine Situation vielleicht nicht mag. Und sie weiß, dass ich mich gerade eigentlich voll schwer tue, aber sie sieht, ich gebe voll mein Bestes. Und dann auf einmal heißt es, wenn du was möchtest, ja, mach doch. Du brauchst mich nicht fragen. Wenn Amaro sagt, du willst ins Kino, dann geht er auch ins Kino, brauchst du nicht fragen. Übrigens, Prüfungsphase ist vorbei.
Ja, gerade läuft nur Schmarrn.
Ja, ich weiß.
Aber wenn wieder was Gutes läuft, können wir mal gehen.
Das, aber weißt du, was ich meine?
Okay. Ja,
das ist wieder die Sichtweise auf diese Welt. Und wenn du die Sichtweise änderst, dann kann das Leben noch viel schöner sein.
Okay, also um das nochmal zu reflektieren, wie ich das jetzt auffasse. Ich glaube, es gibt tatsächlich in den meisten Fällen nur A oder B, aber die Perspektive, die man darauf lenkt, ist das Ausschlaggebende eigentlich. So, vielleicht.
Ich glaube, dass da noch ein Faktor hinspielt. Die Konsequenz. Weil zumindest jetzt gerade aus dem Kontext mit dem Kompromiss, weil was mache ich, aus welcher Motivation, warum lüge ich jetzt? Und ich glaube, Lügen ist, wenn man jetzt anfängt zu sagen, da würde ich jetzt lügen oder nicht, und man auf einmal merkt, dass Lügen in verschiedensten Bereichen vielleicht kurzfristig mir einen Vorteil verschafft, langfristig aber nicht. Und das lernt man, also erst langfristig, und aber da hat man sich in eine Gewohnheit verzettelt, ist die Konsequenz leider nicht zu schnell genug da, um zu wissen, okay, was hat das denn wirklich dann raus, oder was daraus wirklich resultiert? Weil vielleicht war es gerade ein Test. Vielleicht hat jemand dich so unter Druck gesetzt und sagt, okay, jetzt habe ich, ey, gibt's ja oft sowas, ich habe gebetet und dann bin ich in einer extremen Situation und dann fordere ich den Christen mal endlich mal heraus. So, guck mal, wie christlich du bist, obwohl ich jetzt gerade auch auf der Suche bin. Und dann lüge ich. Was habe ich da mit dem, der mich gezwungen hat, die Situation gemacht? Verstehst du, was ich meine? Also wieder, die Konsequenz, ich hoffe, meine Gedanken waren jetzt gerade nicht so zu strange.
Ich check das. Okay. Doch, ich verstehe es. Ich glaube, ich muss mal Martin auch fragen, was er zu der Rahab-Situation sagt, weil...
Ich bin mir safe sicher, dass Lüge in der Bibel immer verurteilt wird.
Aber ich weiß nicht, weil auch die Definition von der Lüge in den 10 Geboten ja nicht einfach nur ist, lüg nicht.
Doch.
Da steht ja nicht einfach nur lüge nicht, sondern da steht, gib kein falsches Zeugnis über jemanden ab. Das heißt, du sollst niemand anders damit schaden. Das heißt nicht, das bedeutet nicht, dass eine Notlüge zum Beispiel 10 Gebote Sünde ist.
Mein Verständnis vom Gebot, du sollst nicht lügen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden.
Ja.
Lügen ist ja ein falsches Aber Zeugnis
über
abgeben.
Jemanden.
Ist es denn auf eine Person bezogen?
Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, ja.
Ja, aber auch wenn es auch von dir ist? Weißt du, was mein Problem ist? Ich habe es oft erlebt.
Das ist wie mit dem Töten.
Nein, bevor wir auf ein anderes Gebot gehen, aber ich habe es jetzt oft erlebt, zum Beispiel im islamischen Background. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Also wir meinen das jetzt nicht böse, oder ich persönlich, wir meinen das nicht böse oder so anti-islamisch oder im Gegenteil. Aber es geht dann stellenweise um den Dschihad. Und der Dschihad dann, wenn dieser Krieg kommt, da muss man ja darauf vorbereitet sein. So. Aber ich habe schon noch von muslimischen Bekannten gehört, die das tatsächlich auch so praktizieren, dass sie ihren Ehemann zum Beispiel als Ehefrau beklauen und dann immer wieder Kohle zur Seite legen und dann sagen, das muss ich aber machen. Ja, warum? Ja, für den Dschihad. Weil wenn ich von meinem Mann nicht abziehe oder andere nicht bestehle, dann kann ich ja nicht meine Familie versorgen, wenn der Dschihad da ist. Aber meine Familie sind die potenziellen neuen Kämpfer für den Dschihad. Verstehst du? Aber wo ziehe ich dann da die Grenze, wo ich dann meinen eigenen Partner beklaue? Oder, keine Ahnung, wo mache ich denn dann für mich dann die Grenze des Lügens? Wo ist es denn ein falsches Zeugnis reden oder wo ist es dann eine Unwahrheit sagen? Weil ich rede ja, okay, ich habe das Auto aber für 10.000 Euro gekauft. So, und wenn ich es für dich jetzt für 5.000 Euro habe, ich habe 5.000 Euro Verlust gemacht, also kaufst doch von mir wenigstens für 10.000 Euro. Obwohl ich nur 7 bezahlt habe. Dann habe ich doch nicht über jemanden falsches Zeugnis geredet. Aber habe ich dann da jetzt gelogen, ja oder nein?
Ja.
Verstehst du, ich habe nicht über jemanden, sondern nur von mir geredet.
Aber es schadet ja jemand anders. Weil du ziehst ja jemand anders damit ab.
Aber das ist doch Business. Ist das ein Abziehen?
Ja.
Oder ist es normales Business?
Ja, ich glaub, es ist ja eine Art Manipulation.
So. Du hast dein Handy gekauft für im Vertrag.
1200
Euro. 1200 Euro. Was meinst du, was schätzt du, was hat dein Samsung Galaxy Ultra 24 oder 25? 24 in der Produktion gekostet? $12.
Oder so.
Ja. $12 in der vollen Produktion, die rein Selbstkosten.
Aber die lügen mich nicht an. Ich kann es nachschauen und ich akzeptiere trotzdem, es zu kaufen.
Aha. Und ich persönlich weiß aus meinen Erfahrungswerten, Kfz XY ist kein 10.000 Euro wert. Er hat es auch niemals für 10.000 Euro gekauft. Er hat es für 7.000 Euro gekauft. Jetzt hat er gelogen und ich weiß es, das ist aber normales Business. Hat er trotzdem gelogen, ja oder nein?
Ja, aber die vom Handy lügen ja nicht, weil die sagen ja nie, dass das Handy 1200 Euro gekostet hat oder
ja,
so.
Das war jetzt nur eine Analogie so dazu, ne? Aber genau das ist es ja, ne? Aber das wäre ja auch faktisch für mich als Händler kein Lügen, weil es auch eine Strategie war, um das Bestmöglichste aus dem Deal rauszuholen.
Glaub nicht, ne. Weil er lügt. Weil er lügt ja, das ist ja das Ding. Und er lügt dich an. Er sagt dir nicht, ich hab's für 5.000 gekauft, aber kauf's trotzdem für 10. Sondern er sagt, er hat es für 10.000 gekauft, aber das stimmt nicht. Wobei dann aber ja die Handys zum Beispiel, die sagen ja, das kostet so viel, aber du kaufst es trotzdem für 1.200 Euro. Die sagen nie, dass sie so viel dafür zahlen oder so. Deswegen, die lügen nicht und manipulieren nicht, sondern man selber ist quasi einfach offen, das zu zahlen. Wobei bei dem Handy aber er mir gar nicht die Möglichkeit gibt, die Wahrheit rauszufinden, sondern er
beim Handy zwingt mich wäre dazu, das aber auch so. Die sagen, es ist 1.200 Euro wert. Damit sie auch ihre Kosten vom Unternehmen decken können, sowas. Nein, das Handy ist vielleicht 600 Euro wert. Aber die 1200 mit den 600 Euro ist deren reiner Gewinn. Und das stopfen sich die Taschen mit voll. Also wieder.
Aber ist das da, aber nicht? Nein, weil da nie was gelogen wird.
Genau. Also, aber jetzt.
Aber bei dem Handy schon. Bei dem Auto schon. Das ist der Unterschied. Weil es sind zwei verschiedene. Der eine trickst dich aus, um es zu kaufen. Der andere gibt dir die Wahrheit und du bist einfach so dumm und kaufst es trotzdem. So ist es bei Samsung. Die sagen hier, du bist blöd, du gibst 1200 Euro aus für ein Handy.
Ja.
Und der andere sagt, du bist blöd und du weißt gar nicht, dass du blöd bist. So quasi.
Genau, so, ne? Aber wie gesagt, selbst da, ich kenne auch Händler, die genau mit diesem Ansatz gehen. Vielleicht nicht mit dieser Lüge in Anführungsstrichen.
Und wenn sie es dann ehrlich sagen, ist ja was anderes. Wenn sie sagen, ey, ich hab so viel bezahlt, aber ich brauche trotzdem, dass du so viel dafür bezahlst. Wenn du es dann selber kaufst, dann bist du ja selber schuld und nicht er. Wenn es aber dir aber gar nicht sagt, dann schon.
Aber mit dieser Strategie verkaufen die keine Sachen. Deswegen würden die niemals den Selbstkostenpreis nennen. Verstehst du? Also auch da wieder. Der eine würde auch, wenn ich jetzt nicht so wie ich das jetzt offensichtlich gelogen hätte, ist es trotzdem vielleicht ja eine Lüge. Er sagt, das Auto ist aber 10.000 Euro wert. Ist es aber gar nicht. Verstehst du, was ich meine? So als Nichtwissender. Aber normalerweise sollte ich ja auch als Wissender, Nichtwissende nicht abziehen, um zu meinem persönlichen Benefit. Also wieder diese Frage, was ist denn jetzt Lügen? Für mich ist die Unwahrheit sagen eine Lüge, egal in welchem Kontext. Deswegen bin ich auch niemals Businessman oder hätte auch nie damals Kollegen von mir, die haben damals eBay, die haben bei Kleinanzeigen Dinge eingekauft und fürs Doppel-, Drei-, Zehnfache verkauft. Ein Kollege, der hatte eine ganze Halle voll mit allem und hat das nach und nach vertickert und sowas dann. Ne?
und stellenweise auch mit Strategie, wo ich hier denke, so, würde ich nicht machen. So, ne, weil für mich das gewisse Art von Lügen ist, muss nicht sein. Jeder hat sein Dings gemacht, so, ne. Und darum, jetzt kommt der Punkt, so, wo ist jetzt die Grenze wieder? Jetzt habe ich voll ausgeholt über den Islam und jetzt so allen drum. Aber
ich check schon, ja. Aber ich glaube, auch da wieder, auch mit so Verkauf und sowas, da, es gibt den Unterschied von einer Lüge da und wenn du dich einfach auf etwas drauf einlässt. Weil jetzt zum Beispiel dann gebraucht etwas kaufen und verkaufen. Du sagst ja nie, dass du es für diesen Preis gekauft hast oder sowas. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich kaufe einen. Ich habe ja früher auch zum Beispiel Vintage-Klamotten gekauft und verkauft. Und jetzt hole ich mir einen, keine Ahnung, ich habe einen alten Ralph Lauren Pulli gefunden im Secondhand-Laden für 3 Euro. Und ich stelle ihn rein für 30 Euro. Ich lüge ja niemanden an und ich manipuliere auch niemanden. Der könnte auch selber gucken, ob er irgendwo einen für 3 Euro findet. Aber er möchte genau den, den ich habe, also ist der Wert, den ich diesem Objekt gebe, der Wert, den er selber zahlen will. Mhm. Und dann ist keine Manipulation oder sowas. Das ist genauso, wie wenn du selbstständig bist und du dir einen Stundenlohn gibst. Dein Stundenlohn ist nie gerechtfertigt, außer so, wie du ihn dir rechtfertigst quasi.
Gut, jetzt gehen wir in eine Richtung, die die Ursprungsfrage schon gar nicht mehr beantwortet, weil von der du gesprochen
hast. Ja, aber doch, weil das ist jetzt vielleicht, weil du meintest, eine Unwahrheit, aber...
Nee, ich gehe jetzt davon aus, weil du sagst, ich müsste mit Martin reden, wegen falsches Zeugnis reden.
Ja, ja.
So, ne, aber es geht dann um das Zeugnis selbst.
Genau, und da ist dann halt nämlich, kommt da jetzt jemand und sagt, okay, sag mir, wo die sind und dann bringe ich die um. Und dann sage ich, nö, sage ich den nicht. Dann...
Das ist ja keine Lüge.
So, dann lüge ich ja nicht.
Genau.
So, sagt der aber, okay, hast du den da? Wenn ja, dann komme ich rein und ich bringe den um. Dann sage ich auch, nö, den habe ich nicht da. Das wäre eine Lüge. Aber ich gebe ja nicht falsches Zeugnis über jemanden ab,
okay,
um ihn zu schaden zum Beispiel.
Die Situation von Lot in der Bibel.
Mhm.
Ist ein Fremdling in seine Stadt gekommen, die Männer draußen haben gesagt, gib ihn uns raus.
Ja.
Was hätte Lot machen können? Der ist ja gar nicht.
Ja, aber er hätte halt seine Tochter rausgegeben. Das hat auch geistesgestört.
Verstehst du, in was für einer kranken Welt wir leben?
Ja.
Deswegen wäre für mich in diesem Fall ein binäres Verhalten wesentlich wichtiger. Lügen nein, Wahrheit sagen ja. Anstelle zu sagen, ja, es ist hier schwarz-weiß, weil ich glaube, in der Welt ist nichts schwarz-weiß. Und wenn wir anfangen, selber Dinge zu vermischen, dann kommen wir ins Straucheln. Straucheln, sorry. Schabernack wie die letzte Folge auch von dir. Ich finde, wenn wir einen moralischen Kompass haben, sollten wir dir noch folgen. Weil dieser moralische Kompass, der führt uns immer zum Richtigen. Auch wenn ich jetzt eine Arbeitsstelle, wenn ich jetzt mit einer Lüge meine Arbeitsstelle irgendwie schützen könnte, auch wenn es jetzt eine kleine Lüge ist, bin ich mir sicher, dass ich mir da was verbaue.
Safe. Und das glaube ich, aber da geht es um deinen eigenen Schaden. Weißt du, da geht es, du leidest darunter.
Vielleicht,
wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, hat der da drüben, wer auch immer, irgendjemand, der hier auch arbeitet, hat der das und das gemacht? Und
ja, okay, lass so mal das durchspielen, Beispiel, dieses Gedankenspiel. Ja, genau.
Keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, nichts, wo jemand anders dabei auch leiden
Dein Arbeitskollege, der Vorgesetzte, Abteilungsleiter kommt zu dir und sagt, pass mal auf, hat der Frank eigentlich, hat der jetzt hier die ganze Ladung kaputt gemacht, weil er mit dem Gabelstapler dagegen gefahren ist? Oder wer war das denn jetzt?
Ich weiß es auch
tatsächlich. Und du weißt es tatsächlich.
Ich weiß, dass er das gemacht hat. Dann würde ich ihn fragen, was hat er denn gesagt? Hast du schon mal mit ihm gesprochen?
Nee, hat er es gemacht oder nicht?
Naja, also er kommt direkt zu mir auch, ne?
Ja, ich komme jetzt zu dir und sag, guck mal, ich hab gehört, dass Frank mit dem Gabelstapler gegen die Palette gefahren ist, ne? Und das waren hier 2000 Euro pro Brett. War der das?
Muss ich ihn mal fragen.
Ja, aber du warst doch da, du hast doch gesehen, dass er das war. War er das? War er das mit dem Gabelstapler?
Kann ich dir leider nichts zu sagen.
Aber du hast doch gesehen.
Ich hab's gesehen?
Ja.
Wieso? Woher weißt du, dass ich's gesehen hab?
Siehst du, jetzt machst du dich unbeliebt.
Aber warum?
Weil ich zum Beispiel, ich persönlich,
ich hätte mit diesem Ansatz gemacht, so, pass mal auf. Ich hatte nämlich schon eine Situation. Einfach nur, weil du sagen kannst, guck mal, ne, pass mal auf, komm mal erstmal runter. Ich weiß, die Situation ist gerade richtig blöd gelaufen. Aber Franks Frau ist gerade zu Hause mit Krebs. Und sein Kopf ist da ganz woanders. Auch in diesem Kontext zu wissen, dass diese Person gerade voll in Rage ist und wirklich ist, ihn dabei zu feuern. Ein Verständnis zu entwickeln, in die Situation zu sagen, deswegen diese Metaebene, diese ständige Geschichte, das ist so viel, was Informationen fehlt, was an solchen, nicht böse gemeint, aber plumpen Fragen manchmal dann auftaucht, viel zu simpel ist. Wenn jemand anderes könnte gerade zwar Schaden nehmen, aber Frank hatte da vielleicht wirklich gerade seinen Kopf woanders und er weiß nicht, wie er sein Leben gerade handeln kann
aber,
oder sowas.
Aber wenn ich das nicht weiß, weiß ich es ja
nicht. Das weißt du ja.
So, aber, das wusste ich jetzt ja nicht eben in der Situation.
Und genau das ist es ja gerade halt so, ne? Wir in Extremsituationen sind wir in komplexen Situationen. Das bedeutet für mich, man könnte einfach gerade nicht sagen, wie man reagieren würde. Aber wenn man dieses Verständnis mitbringt, dass es um viel mehr geht in der Situation und ich mich wirklich um einen anderen kümmern möchte, verstehst du, was ich meine? Das bringt dann aber auch echt nur Erfahrungen und Situationen, die man erlebt hat halt. Ne? Oder auch Situationen, wo man das gelesen hat. Ne? Wie Will Smith, Shoutout an die Folge 1, Read and Run. Ne? So, schon mal gelesen hat, dass bei jemandem passiert ist, dass es einfach viel zu komplex ist. Und du merkst ja Dynamiken innerhalb eines Arbeitsverhältnisses, dass da wirklich schon jemand, schon immer der Buhmann ist. Ja. Dass da, verstehst du? Und ich war schon immer derjenige, wo so ein Sonderling-Magnet war. Weil ich aber auch dieses Verständnis mitgebracht habe, okay, er hat jetzt gerade einfach ein schlechtes Leben oder wird gemobbt oder was auch immer. Ich wurde auch super viele Jahre gemobbt und dann fertig gemacht. Schlägereien, immer alles. Ne? Aber dieses Verständnis mitzubringen, in dieser Metaebene reinzuschauen, glaube ich, kann uns raushelfen oder bringt uns gar nicht erst in Situationen, lügen oder nicht lügen zu müssen oder was ich meine? Und deswegen gibt es für mich immer diese dritte Option.
Aber das ist ja jetzt quasi, in dieser Situation ist ja die dritte Option, was?
Verständnis beizubringen.
Aber trotzdem sagst du ihm, er hat es angefahren oder nicht?
Ich glaube...
Weil das sind ja nur die zwei einzigen Optionen, wie du sagst.
Wenn ich trotzdem in dieser Situation, und genau das ist es ja, was ein CIA-Agent auch machen würde, um seine eigene Haut retten zu können, sich rauszuquatschen, zum Beispiel jetzt im Negativen jetzt, oder? Oder in der Situation Empathie rüberzubringen, dass er erst einmal nicht mehr in Rage ist.
Aber dann ist ja quasi das, was du machst, das gleiche wie ich, nur mit anderen Dingen. Ich hätte ja auch einfach nicht geantwortet.
Dann wärst du jetzt einfach nur loyal gegenüber den Typen. Das heißt, was hast du gegenüber deinem Vorgesetzten dann jetzt bewirkt?
Ja, nix. Aber ich habe ja jetzt nur nicht darüber geredet, dass dem Frank da seine Frau Krebs hat oder sowas, weil ich das ja nicht weiß. Das hast du dir jetzt ja gerade ausgedacht. So.
Ne, deswegen, das
so, das ist der also Punkt. Also hätte ich jetzt noch mehr Infos gehabt, dann hätte ich auch irgendwie sowas gesagt oder sowas.
Und das meinte
ich. Aber dann habe ich ja trotzdem nicht einfach nur Ja oder Nein gesagt. Also habe ich nicht gelogen und ich habe auch nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe einfach gar nichts gesagt.
Okay, dieses Spielen von den Spielen, das ist ein bisschen schwierig gerade so, ne? Aber das ist für mich trotzdem immer halt noch dieser eine Punkt. Deeskalation, wirklich mal schauen, was ist jetzt überhaupt gerade gewollt. Ist halt echt schwierig manchmal, so. Man muss es auch lernen und sowas. Aber für mich nochmal diese Entscheidung zu treffen, nicht zu lügen, sondern bei der Wahrheit zu bleiben, das ist für mich so echt... super wichtig.
Ja, aber wenn er dich jetzt immer weiter fragt, seine Frau interessiert mich nicht. Ist er da reingefahren oder nicht?
Ja, da kann man sagen, lass mal zusammen hingehen.
Also ist er reingefahren?
Ja.
Okay.
Ne? Aber das ist genau der Punkt halt, dieses in der Situation zu gucken, was wird gerade gebraucht. Ohne untreu gegenüber Gott zu sein. Weil Was würde man aus dieser fiktiven Situation denn wieder denn herausbekommen? Zum Beispiel, dass ich nicht nur jemand bin, der jemanden nicht, der loyal gegenüber seinen Arbeitskollegen ist, sondern aber sich auch um den Vorgesetzten kümmert, der gerade vielleicht eine emotionale Entscheidung treffen möchte, obwohl es jetzt gerade vielleicht nur eine rationale und teure Situation war. Oder, und dann wieder Leute zusammenzubringen. Und dann bist du auf einmal vor den Augen des Arbeitskollegen ey, okay, ich habe den Mist gebaut, aber du hast trotzdem dein Bestes versucht. Der Vorgesetzte aber dann auf einmal sagt, boah, der ist zwar loyal gegenüber mir gewesen, aber war auch kein A-Hole so von wegen gegenüber ihm, um zu schauen, dass die Situation aber auch aufklärt. Verstehst du, was ich meine?
So, das heißt, check ich. Aber wenn wir jetzt wieder auf diese Nazi-Situation zurückgehen zum Beispiel. Ja. Und da kommt jetzt einer. Und er fragt, hast du da Juden zu Hause?
Ja.
Was sagst du jetzt?
Ich bin froh, dass dieses Beispiel.
Ja, aber was, jetzt so wirklich, was machst du? Ich komme jetzt, ja, haben sie Juden zu Hause, habe ich gehört. Sie haben Juden zu Hause.
Das Gedankenspiel hatte ich schon mal durch. Mhm. Ich muss da auch echt vorsichtig sein halt so, ne? Ich wünsche es mir, ich sag mal wirklich so, ich wünsche es mir, dass ich dieses Gottvertrauen, wie diese Frau hätte, dass es genauso wie bei ihr liefe.
Dass du sie reinbittest quasi.
Richtig. Mhm. Und dass ich trotzdem Gott treu bleiben kann und dass ich trotzdem so mit meinem Verhalten gerettet habe.
Aber was machst du, wenn die reinkommen und die nehmen diese Juden dann mit?
Jetzt kommt nämlich der Punkt. Ganz oft vergessen wir die Macht des Heiligen Geistes.
Das stimmt zu Recht, ja.
Und sie hat vorher gebetet. Mhm. Sie hat sich vorher leiten lassen, beziehungsweise sich entschieden, Gott, ich bin auf deiner Seite. Und egal wer du bist, der du da draußen jetzt gerade bist, sprechen wir zu euch draußen, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, ob du irgendeine andere Denomination gehörst oder ganz anderen Weltreligionen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Ja. Wir müssen sagen, ey, ich ziehe jetzt etwas durch oder nicht. Und ich als Christ, ich kann sagen, ich möchte mich in gewissen Situationen für eine Macht entscheiden oder ich habe es eigentlich schon getan, aber ich muss es immer wieder tun. Und erst dann merken wir die Konsequenz. Vielleicht nicht sofort, aber im Long-Term wieder. Für mich persönlich war es die beste Entscheidung, die ich treffen konnte damals mit meiner Taufe und die ich jeden Tag treffen kann. Weil genau darum geht's ja. Wo gebe ich denn Gott die Möglichkeit, ein großer Charakter zu werden? Von den Leuten, die man aus der Bibel liest, anderen Leuten, die ihre Geschichte erlebt haben. Man muss nicht immer alles aus eigener Kraft machen. Gott bringt uns an unsere Limits, ja. Aber wo bleibt meine Third Option? Wo gebe ich den Heiligen Geist freien Raum? Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Ich, mein Abitur nachgeholt, nur BAföG bekommen. Mit meiner Frau unterwegs gewesen zur Schwester zum Geburtstag. Und wir saßen in der Karre und wir haben gedacht so, ey, was soll ich jetzt machen? Ich habe alles durchgerechnet. Es reicht einfach nicht, um das Auto zu reparieren und TÜV zu machen. Aber wir brauchen das Auto, wir müssen noch irgendwie, ne? Also Öffis und sowas war auch schwierig. Wir waren vom Auto abhängig. Aber es mit allen meinen Rechnungen und allen drum und dran oder Kredit oder irgend so Blödsinn ging gar nicht. Ich konnte die Situation nicht auflösen. Ich habe mit meiner Frau gebetet. Wir haben gesagt, Gott, du machst das. Ein paar Minuten später, es war trocken, ist mein Auto ausgebrochen. Und mein Auto ist komplett zerstört. Der Schwager hat uns abgeschleppt. Wir sind mit dem Zug dann tatsächlich nach Hause gefahren. Am nächsten Tag hat er die Karre verkauft. Mein Vater hat einen Bekannten gehabt. Der hat gesagt, guck mal, ich habe eine Karre hier für 150 Euro. Oder 200 Euro, keine Ahnung. Aber weil ich vorher Steuern und Versicherung schon fürs Auto bezahlt habe, weil für größere Autos musst du manchmal, also ganz pauschal, mehr bezahlen in Deutschland. Und nach allem drum und dran, nach einer Woche schnellem Hickhack, hatte ich ein Auto mit 2 Jahren TÜV und 150 Euro übrig. Weil ich Steuernversicherungsrückzahlung hatte und das bei dem anderen ja wesentlich weniger war und hin und her. Für mich aber in meinem Kopf war diese Lösung nie vorhanden, dass ich das Auto so verkaufe oder sowas. Cool, jetzt war es kaputt, ne? Und dann habe ich ein paar Euro dafür bekommen. Verstehst du? Und das habe ich ja im persönlichen Leben erlebt. Dass, wenn man Gott Freiraum lässt in seinem Leben, dass es Lösungen geben wird, an die ich niemals gedacht hätte.
Das stimmt. Das habe ich ja selber auch erlebt eigentlich.
Ja, jeden Tag gefühlt fast,
das,
ne?
Mir geht es meistens, glaube ich, eher nur darum, wenn es um andere Leute geht. Weil ich für mich selber auch nicht lügen würde. Und ich habe damit eher, glaube ich, Probleme, dieses Vertrauen Gott zu geben, wenn es um andere Leute geht. Weil ich mich verantwortlich für die fühle.
Ja, Mann.
Wenn ich jetzt solche Leute zu Hause verstecken würde, dann fühle ich mich ja verantwortlich für die. Wobei es ja eigentlich Gottes Verantwortung trotzdem ist, die zu beschützen.
Ja.
Und vielleicht ist das, was mir am meisten Probleme da macht, weil ich grundsätzlich ja auch absolut gegen Lügen bin eigentlich. Und aber also das sind wirklich die einzigen Situationen, wo ich mir so denken würde, da würde ich lügen. Und ich glaube, dass es vielleicht einfach echt nur bedeutet, dass ich mehr lernen muss, Gott zu vertrauen, wenn es um andere Leute geht. Weil ich viele Probleme, die ich habe, wo es mir schwerfällt, Gottes Willen wahrzunehmen oder wo es mir schwerfällt, irgendwie zu vertrauen vielleicht irgendwie, ist eigentlich immer, wenn es um andere Leute geht. So, wenn es um mich selber geht, gar nicht. Mhm. So, mir ist egal. So.
Um den eigenen Vorteil,
so, meinst du? Ja, so, ich bin überhaupt was. Wenn es um mich geht, vertraue ich Gott immer. Es ist egal. So, wenn ich jetzt, oh shit, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt, dann, ja gut, Gott, mach schon oder mach halt nicht. So, aber, und mit Geld, ich habe wieder kein Geld, ja gut, Gott wird schon versorgen oder halt nicht, dann ist es so. Aber wenn es um jemand anders geht, dann bin ich immer so, ja Gott, bitte mach doch endlich. Helf den doch, rette den doch. Wieso ist der irgendwie sowas? Und dann versuche ich selber zu helfen. Da ist einer suizidal, ich will den helfen. Und ich bete natürlich auch für den, aber trotzdem will ich was in die Hand nehmen. Und ich glaube, das ist einfach so ein, weiß nicht, so ein starker Drang, den Leuten zu helfen irgendwie, wo ich aber mir selber nicht mal helfen kann und ich mir selber von Gott helfen lasse. Aber das jemand anders zu geben, also und Gott jemand anders, ne, so in seine Hände zu legen, das ist viel schwieriger für mich.
Glaube ich.
Weil wenn ich dann, ne, in dieser Nazi-Situation könnte ich ja auch eigentlich sagen, ja okay, ich sage halt die Wahrheit und Gott beschützt uns schon trotzdem noch. Eigentlich.
Genau darum geht's.
Aber was ist, wenn die dann reinkommen, die werden umgebracht, weil ich ja gesagt habe, dass die da sind?
Dann so, meine Gegenfrage. Ich glaube,
so, weißt du, wie ich meine?
Und diese Gegenfrage beschäftigt mich schon lange. Wenn wir uns für Gott entscheiden und sagen, ey, ich zieh durch, Gott ist cool und so, dann haben wir auch so eine gewisse Art von Segen. Ja, ich weiß nicht, das hast du mit Sicherheit auch erlebt, ich auch und sowas, aber glaub mal, das ist so wirklich, das ist schon was Besonderes, mit Gott zu sein und unterwegs sein. So kenne ich das einfach nur von mir. Safe. Was, wenn du was Schlechtes machst, wirklich? Ist dann.
Was ich dann mache?
Nee. Ist dann auf einmal die Verbindung zack weg und der Segen weg?
Ja, aber dann ist so jemand tot vielleicht. Weißt du, in dieser Situation.
Weil naja. So was sind immer Konsequenzen.
Aber
ist es denn wirklich so? Verstehst du, was ich meine? Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel, du musst jetzt Jugendgebetswoche, musst du am Sabbat predigen.
Spoiler.
Sorry, aber egal. Ihr könnt euch freuen. Du aber am Freitagabend noch irgendwas machst, was wirklich nicht gut ist. Aber es betrifft keinen anderen, sondern für dich. Verstehst du, was ich meine? Ist dein Heiliger Geist weg von dir und du kannst dann, solltest lieber nicht am Sabbat predigen? Oder wie läuft das denn? Oder verstehst du, was ich meine? Ist es denn wirklich dann immer so eine On-Off-On-Off-On-Off-Geschichte?
Ich verstehe tatsächlich nicht ganz.
Pass mal auf. Guck mal, du lebst mit Gott, du lebst mit dem Heiligen Geist und alles cool und sowas und du machst dein Ding und du bist ein Segen für andere. Ja, du kannst anderen Gutes tun, du kannst mit anderen beten und allem drum und dran. Aber was, wenn du mal schlechte Dinge tust? Ist dann dieser Segen weg?
Deswegen sage ich ja, wenn ich dann da an der Tür stehe und ich lüge, dann ist der Segen ja nicht weg. Oder? Das ist doch genau, was du gerade sagst. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist der Segen danach ja nicht weg. Vor allem nicht, wenn ich es gut gemeint habe.
Und das, glaube ich, ist noch keine finale Antwort.
Sondern?
Das gibt kein Sondern, deswegen, das ist genau das für mich. Ich habe noch keine Antwort darauf. Aber das ist für mich eine riesige Frage halt, weil wenn ich jetzt persönlich dann irgendwie von Gott in diesem Moment getrennt bin, weil ich gesündigt habe, wie beeinflusst das im Short Term die anderen Dinge, die darauf folgen? Auch wenn ich dann verstehe, okay, ich habe was Schlechtes getan, ich muss um Sündenvergebung bitten und was auch immer. Und Gott sagen, hey, sorry, tut mir leid. Aber wie ist das denn jetzt in der Situation?
Erklär nochmal. Also du machst einen Fehler?
Ja.
Was danach dann ist? Oder was genau ist die Frage? Was danach passiert?
Ob Dinge, die ich dann tue, immer noch den gleichen Einfluss haben, zum Beispiel, wenn du ja. am Freitagabend was machst, was oder Samstagmorgen und ja. dann auf einmal predigst.
Ja.
Und du könntest ein viel krasserer Segen sein nach mhm. deiner Predigt. Mhm. Aber im Prinzip der Heilige Geist dich in Anführungsstrichen verlassen hat. So mhm. wie König Saul
mhm.
in der Geschichte, wo der dann sich irgendwann entschieden hat, ja komm, ey, ich mach mal Ding und gehe zur Wahrsagerin wieder und mhm. allen drum und dran.
Mhm.
Ist denn der Heilige Geist weg in diesem Moment oder mhm. nicht?
Ich glaube nicht, weil es kommt ganz drauf an, was du getan hast. Weil wenn du dich bewusst von Gott abwendest, dann glaube ich schon, dass aber es negative Konsequenzen hat.
Aber wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich doch nicht mich bewusst von Gott
abgewendet. Genau, und das ist der Unterschied, weil Saul hat sich bewusst abgewendet. Saul hat sich bewusst zu anderen Göttern gewendet. Er hat nicht einfach nur einen Fehler gemacht. Abraham zum Beispiel hat einen Fehler gemacht einfach. Ja, aber Gottes Segen war trotzdem auf ihm.
Aber wenn du in der Sünde rückfällig wirst, mhm. das ist auch bewusst gemacht.
Weiß ich nicht. Also Abraham hat Ismael mit seiner Zweitfrau bekommen, obwohl er gesagt hat, er soll mit seiner richtigen Frau einen Sohn kriegen. Und ja, sein Segen ist nie weg gewesen.
Was, wenn du getriggert wirst, Pornos zu gucken?
Mhm.
Das ist eine bewusste Entscheidung.
Mhm, das ist Sucht. Sucht ist nicht bewusst.
Boah, das sind jetzt viele Fragen, die auftauchen.
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Weil bewusst, Sucht ist nie bewusst. Gegen eine Sucht kämpfst du ja eigentlich an. Wenn du sagst, ah ja, ist mir doch egal, was Gott eigentlich will, ich gucke jetzt halt immer weiter so solche Sachen. Oder ich nehme immer weiter Drogen, ist mir doch egal. Das ist bewusst. Wenn ich aber sage, ich will eigentlich gar nicht mehr rauchen, ich will nicht mehr rauchen. Dann, ja, okay, ich rauche jetzt noch die eine Kippe. Ach man, jetzt fühle ich mich wieder schlecht. Nächsten Tag, okay, ich rauche keine mehr. Ich halte es nicht aus, ich rauche doch noch eine Kippe. So. Das ist nicht bewusst, sich von Gott abwenden. Das ist Fallen. Und der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf und versucht es immer wieder und fällt immer wieder und steht immer wieder auf. Bewusst abwenden ist, mir doch egal, was Gott will. Saul, mir doch egal, was Gott sagt. Ich mache jetzt, was ich will, ich gucke nach anderen Göttern. So. Und das könnte man bei Abraham auch eigentlich sagen. Aber sein Segen war trotzdem immer noch weiter auf ihm. Und die Prophezeiungen sind trotzdem in Erfüllung gegangen. Und er ist gefallen. So. Dann gibt es aber auch, ne, jetzt Geschichten, wo, also es ist glaube ich, immer eine Entscheidung von bewusst,
mhm.
von bewusster mhm. Entscheidung.
Mhm.
Und wenn das jetzt zum Beispiel, deswegen glaube ich nämlich nicht, wenn ich in dieser Situation lügen würde, mache ich es ja nicht, weil ich sage, ja Gott, mir doch egal, was du willst, sondern ich mache das, weil ich die anderen retten will.
Aber was, wenn du lügst, mhm. um gerade in dieser Situation mhm. Nicht in dieser unangenehmen Sache drin zu stecken, zu bleiben. Und dann lügst du und du lügst ja mhm. bewusst und sagst, mhm. nö, war ich nicht.
Ja, um dich zu beschützen jetzt, meinst
du? Nein, um dich selbst. Und du das hast
was jetzt, anderes.
Nein, genau. Ich sag ja gerade.
Dann ist es schlecht. Dann ist was Schlechtes.
Nein, ja genau. Aber ich meine ja jetzt ja gerade halt, ne, so, was für direkte Konsequenzen hat das dann?
Kommt ganz drauf auf die Situation an.
Nee, ich meine in diesem Verständnis der Verbindung zu Gott.
Ich sag bewusst Nein zu Gott.
Nein.
Meinst du?
Okay, ich würde das abbrechen jetzt gerade. Ja. Weil das jetzt, ich glaube, in meinem Kopf laufen andere Dinge, ja. was das nicht gerade vernünftig heraustransportieren kann, so, ne?
Ja.
Weil jetzt mit diesem Lügenthema sind wir ja. wieder auf was anderem. Aber ja. Ich habe einfach, vielleicht ist es für mich nochmal zusammenzufassen, mhm. dieses Verständnis, wenn ich gewisse Aufgaben erfüllen muss, wenn es mhm. jetzt um. Wenn, ja, mhm. gewisse Aufgaben erfüllen muss.
Ja.
die wirklich für Gott geweiht sind.
Mhm.
Wenn ich aber vorher sündige,
mhm.
deswegen war für mich diese Frage, ist mhm. okay, war das jetzt eine Sucht? Ist es wieder Fallen? Mhm. Das war, hat für mich gerade so ein bisschen die Augen geöffnet, mhm. dieses Fallen mhm. und wieder aufstehen.
Mhm.
Um nicht dann immer wieder getrennt von Gott zu sein bei jeder Sünde, mhm. die ich getan habe, sondern
mhm.
Gott ist trotzdem da und macht das yeah. Beste aus der Situation, glaube mhm. ich. Ne? Und das ist für mich halt so dieser Gedanke gewesen. Yeah. So, jetzt sündige ich. Ich bin aber in dieser Aufgabe eigentlich trotzdem. Mhm. Und möchte etwas Gutes tun für Gott, mit ihm,
mhm.
was auch immer, um dann nicht getrennt vom Heiligen Geist zu sein genau. und dass der Segen dann ja. auch nicht davon weg ist.
Mhm.
Verstehst du, was ich meine? Mhm. Weil man könnte ja auch dieses binäre System dann haben.
Ich glaube, wir können uns direkt als Beispiele einfach nehmen.
Ja.
Guck mal, wie gesegnet dieser Podcast jetzt ist, wie viele private Nachrichten wir schon bekommen haben.
Boah,
von
heftig,
krassen ey. Leuten, von Leuten, die was Krasses erlebt haben und sowas.
Ja, Mann.
Und ich habe trotzdem letzte Woche missgebaut. Und vorletzte Woche auch. Und die Woche davor auch. Und die Woche davor auch. Und trotzdem ist Segen da drauf. Weil ich glaube, halt, es immer dieses Fallen einfach irgendwie ist.
Mhm.
So, du leitest trotzdem dieses Team hier unfassbar krass und du hast trotzdem so viele Aufgaben und so viel Segen. Und du hast auch wahrscheinlich vor 2 Wochen irgendwas gemacht, was du nicht hättest machen sollen. Und mhm. davor auch. Und selbst wenn es nur ein blöder Gedanke oder ein blöder Satz gewesen ist oder keine Ahnung, egal was. Weil wir haben den Anspruch, heilig zu werden, aber es schafft ja trotzdem keiner. Also das kriegen wir ja nicht hin. So, und wenn wir nämlich den Anspruch, wenn es nämlich so wäre, dass Gott immer seinen Segen direkt wegnehmen würde, wenn wir was Schlechtes machen, dann dürfte ihn keiner mehr predigen.
Hm.
Dann hätte auch noch nie einer predigen dürfen, außer Jesus.
Hm.
So. Guck mal, Petrus, größte so Gott verleugnen geht gar nicht. Und er wurde einer der allerkrassesten.
Hm.
So. Ich glaube auch nicht, dass direkt nachdem er Jesus verleugnet hat, dass dann auf einmal der Heilige Geist weg war oder sowas. Ich glaube, der war trotzdem da. Weil sonst hätte er keine Reue gezeigt. Und da steht, er hat geweint.
Hm.
Da steht, er hat das verstanden, okay, der Hahn hat gekräht, der hat das wirklich gemacht, wie Jesus gesagt hat, dreimal hat er ihn verleugnet. Und dann steht da irgendwie, er hat angefangen, bitterlich zu weinen oder so. Und ich glaube, da sieht man, dass der Heilige Geist noch da war.
Hm.
Weil ich glaube, der Heilige Geist ist erst
Danke,
weg. Ich glaube, der Heilige Geist ist weg, wenn du es nicht mehr bereust, was du machst. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Hauptdingens.
Ja, es gibt ja diesen theologischen Term der Sünde des, gegen des Heiligen Geistes. Das ist heftiger Tobak, muss ich ganz ehrlich sagen. Da steige ich auch noch nicht ganz durch.
Ja.
Aber danke, das sind sehr, sehr coole Gedanken. Jetzt nur aus dem Thema des Lügen oder nicht heraus, ob Gott tatsächlich immer da ist oder nicht. Oder einen irgendwann so rejected schon fast. Deswegen war heftig. War eine gute Session gerade.
Ja,
für mich also krass.
Ja. Ich finde auch, ich muss echt sagen, das war... Irgendwie, die Gespräche werden immer cooler, jede Folge.
Yeah.
So ja, seit, vor allem seit diesem Semester oder seit Ferien, seit Weihnachtsferien.
Ja, Mann.
Alles, was wir seit Weihnachtsferien aufgenommen haben, war immer sehr coole Gespräche. Jetzt haben wir meine letzten zwei Fragen aber überskippt. Ich gucke mal, ob noch eine kurze dabei ist oder ob das alles wieder so ausfällig.
Das entscheiden wir, wie wir da uns da involvieren.
Jedes Mal, wenn du lachst, ein Möwengeräusch oder jedes Mal, wenn du okay sagst, ein Beatdrop.
Okay. Das mit der Möwe ist mir zu heftig, Alter.
Okay.
Du hast es gesagt.
Und das ist krass. Das ist cool. Die letzte Frage. Das finde ich auch cool, weil jetzt hat diese Intensität vom Gespräch nochmal so luftig, locker.
Ja, okay.
Dein Leben hat dauerhaft einen Erzähler im Hintergrund. Oder dein Leben hat dauerhaft an den lustigen Momenten Sitcom-Lachen im Hintergrund.
Das wäre fast wie mein Tinnitus. Dann würde ich das Sitcom-Lachen nehmen, Alter.
Ja,
so ein Kommentator hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Sowas nennt man Ehe. Nein, das war nur ein Spaß, deswegen das Sitcom. Deswegen das Sitcom. Ich liebe dich. Das war ein Spaß.
Du kriegst Haue zu Hause.
Das tut manchmal weh. Nein, das ist ein Spaß tatsächlich.
Ja. Ja. Boah, ich weiß nicht. Erzähler, wenn der so immer da ist, wird, glaube ich, nerven.
Ja, übel. Ja. Das ist ja, hast du schon mal einen Film gesehen mit dem Kommentar des Regisseurs?
Nee, Mann.
Ich habe Nosferatus geguckt einmal, also in Filmgeschichte. Und da war ganze Zeit wirklich so ein Kommentator dabei. Gut, es war auch so ein Stummfilm, wo keine Dialoge zumindest stattgefunden haben. Ich musste so oft auf Klo gehen, weil ich das mir nicht geben konnte. Also, ne? Und dann immer dieses typische, wie heißt der Psychologe, der Psychologie angefangen hat? Sigmund Freud, der alles auf Sexuelle der Kindheit bezogen hat. Denkst du dir auch, ich drehe durch. Ey. Gut, dass das meiste widerlegt worden ist von Sigmund, aber war halt der Vater der Psychologie. Ach, egal. Nee, Erzählerstimme im Hintergrund. Nee.
Ja, nee. Wäre, glaube ich, auch lustig. Aber so dieses so Lachen und dann so in irgendeine Kamera gucken, so unsichtbare Kamera, eigentlich auch lustig. Wobei ich hasse halt Sitcoms.
Die dritte Wand durchbrechen. So.
Ja, also dieses Lachen macht mich echt verrückt.
Ja,
meine Freundin weiß, die wird es nicht hören, weil wir hier nur Deutsch reden, aber die guckt so super gerne so diese ganzen Serien, so Big Bang Theory und sowas. Ich kann nicht, weil ich komme mir vor, als ob die Regisseure denken, ihre Zuschauer sind einfach geistig zurückgeblieben, weil die denen so zeigen.
Genau, jetzt
musst du lachen. Genau. Und ich gucke das und dann schaue ich das manchmal mit. Und ich schaue das manchmal mit und dann Machen die, weiß ich schon so, okay, jetzt kommt künstliches Lachen, aber das war halt gar nicht lustig. Und dann stelle ich mir immer vor, was wäre, wenn da kein Lachen gewesen wäre, dann wäre das jetzt einfach super cringe. So, dann wären die da und der sagt so irgendwas, was so gar nicht lustig ist und die stehen da einfach so 2 Sekunden und machen nichts. Deswegen.
Ja. Crazy.
Aber gut, wir bedanken uns für das Zuhören, das ihr sehr gut gemacht habt, wenn ihr bis jetzt noch da seid. Nee, aber danke for real, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns hier zuzuhören, uns zwei, die irgendwie alles wissen und nix und
noch nicht da sind
und ihr mit auf diese Reise mitkommt.
Ja, Mann.
Dankeschön auch für alle Feedbacks, für alle Kommentare, für alle Privatnachrichten, die wir bekommen haben oder auch Feedback in echt. So, das ist super cool und bitte macht das immer weiter. Wir sagen das nicht irgendwie nur für, damit der Algorithmus irgendwie gepusht wird oder sowas, sondern wir wollen wirklich wissen, wie es euch geht, was ihr cool findet, was ihr nicht so cool findet und sowas. Bitte gebt immer weiter euren Senf dazu irgendwie. Weil genau deswegen machen wir es ja. Wir machen es ja tatsächlich nicht nur, um euch irgendwie, um uns selber zu entertainen, sondern damit ihr jemanden habt, der euch vielleicht fühlt oder dass ihr jemanden habt, mit dem ihr auch mal sprechen könnt und so. Ja, dafür bedanken wir uns herzlich jetzt schon zur 10. Folge. Wie crazy eigentlich. Ja.
Oh Mann, jetzt hätte ich so ein.
Ja.
Das war jetzt cringe wieder so. Vor allem, wir gucken uns an. Mach das nicht. Um euch aber von diesem Ende noch nicht ganz zu erlösen und nochmal einen kleinen Ernst wieder reinzubringen, wollen wir natürlich unsere Tradition nicht vergessen und nochmal euch mit einem Gebet und wir mit einem Gebet nochmal verabschieden. Genau. Großer Gott, himmlischer Vater, wir sind dir einfach dankbar, dass du so wunderbar, vor allem auch geduldig mit uns bist. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass du uns siehst, so wie kleine, dicke Babys, die durchher krabbeln und einfach nicht zum Ziel kommen. Mhm. Und du so geduldig einfach mit uns bist. Und du einfach nur wartest, bis wir einfach drauf loslaufen können. Mhm. Weil du ganz genau weißt, dass du uns an den Händen nimmst und dass wir wirklich den Weg zu dir finden wollen. Mhm. Denn es gibt nichts Besseres, als mit dir zu gehen und diese Hoffnung zu haben, zu wissen, dass Papa auf uns wartet, dass er uns umarmen möchte. Und sagt, ich hab dich lieb und ich habe so lange auf dich gewartet. Danke, dass du zurück zu mir gekommen bist. Ich bin einfach dir dankbar, dass wir dieses Verständnis, dieses Wissen haben, dass wir immer zu dir kommen können. Dass du uns so sehr liebst, dass du jeden Einzelnen, der zuhörst, so sehr liebt. Egal in welcher Lebenssituation ist. Und ich bin einfach dankbar, Herr, für all das, was du für uns getan hast. Man sagt das immer so plump, aber dieses am Kreuz, was du getan hast, was du geopfert hast, wir können nicht einfach anders als zu sagen Halleluja und gelobt und gepriest seist du. Ja. Und dieses Verständnis. Danke, dass du uns jeden Einzelnen hier führen möchtest und dass du uns auch führst und dass wir, egal in welcher Lebenssituation sind, füreinander auch da sein können. Ja. Und Herr, denke, wir denken an all unsere Zuschriften, an unsere Freunde, neuen gewonnenen Freunde und unsere alten Freunde und Familie, die wirklich noch manchmal strugglen. Wir möchten auch für die da sein und auch für die bitten, dass du dich ihrer annimmst und dass du sie aus ihrer Lebenssituation rausholst, dass du ihnen auch Mut und Kraft schenkst, einen neuen Schritt zu gehen. Danke, Herr, für all das und wir wollen dich dafür loben und preisen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.